Ja, guten Morgen zur Medientechnik-Vorlesung. Es ist ja Medientechnik, darum bauen wir ganz furchtbar viel Zeug auf. Dauert immer ein kleines bisschen. Ja, vom Ablauf der Vorlesung. Sie sind natürlich heftig noch mit dem Thema Video beschäftigt in den Übungen, das ist mir klar. Aber wir hatten ja vor, uns eins nach dem anderen die klassischen Medien einfach vorzunehmen. Und da ist das Thema, das noch ausgespart war, natürlich Audio, Ton. Und ich werde das nach dem gleichen Verfahren behandeln, wie wir das bis jetzt auch immer hatten. Das heißt, es gibt zwei Vorlesungen dazu. Die erste Vorlesung geht eher in historische Hintergründe, in grundlegende Prinzipien, auch in Analogtechnik rein, bis einschließlich 4.3 wird das sein heute. Und die zweite Vorlesung eigentlich genauso, wie wir es bei den anderen Medien auch hatten, Spezialthemen aus dem Bereich der Digitaltechnik. Was ist anders, wenn wir digitale Audiotechnik haben? Und auch da wieder ein kleiner Anhang zum Thema einfach, wie würde ich das jetzt in Java machen, wenn ich einen Ton abspielen will, wenn ich einen Ton generieren will, wenn ich Töne bearbeiten will, was muss ich da eigentlich tun? Damit Sie auch in den Übungen eine Chance haben, eben ein bisschen selber zu programmieren, sodass dann am Ende was zu hören ist. Von der Literatur her wieder mal ein Buch, da gibt es natürlich viele andere auch, das nicht direkt aus dem Informatikbereich kommt, sondern so ein bisschen über die Grenzen reingeht in die Tonstudiotechnik. Was ein sehr schönes Buch ist und aus dem ich auch diverse Soundbeispiele immer mal wieder verwende, auch in der digitalen Medienvorlesung schon verwendet habe, ist von dem Herrn Raffaseder aus Wien. Das Audiodesign, das ist erstens mal der Begriff Audiodesign, ist ja schon mal ganz interessant, der selten benutzt wird. Und das ist wirklich ein Buch, das von der Zielrichtung her für Medieninformatiker im Prinzip gedacht ist. Das ist also ganz stark die Digitaltechnik, die Tonbearbeitung auch in den Mittelpunkt stellt. Also wenn man sich da näher einlesen will, ist das mit Sicherheit das empfehlenswerte Buch, ist auch so ein Taschenbuch nicht allzu teuer. Ja, zunächst mal so eine Erinnerung, wenn wir über Audio reden, da müssen wir natürlich noch wissen, was denn eigentlich Ton ist, was wir wahrnehmen, wenn wir mit unserem Gehör was wahrnehmen. Das sind Luftdruckschwankungen und zwar sehr schnelle Luftdruckschwankungen vergleichsweise. Naja, so schnell dann auch wieder nicht, also 20 Hertz pro Sekunde, das ist was, das man nicht nur hören, sondern auch schon spüren, schon fühlen kann, so die untere Grenze des Hörvermögens. Und wenn ich schon von Hertz jetzt gerade geredet habe, das ist natürlich das, was einem immer wieder begegnet, diese Frequenzen. Wenn man sagt, ein bestimmter Impuls kommt regelmäßig über die Zeit oder es ist eine Sinusschwingung, wo man ein Maximum hat und von dort dann auf ein Minimum wieder absinkt, wieder auf ein Maximum, einem gleichmäßigen Rhythmus. Und da spricht man eben auch von der Frequenz klassischerweise und die Frequenz ist eben die Kehrwert dieser Wiederkehrzeit, der Kehrwert dieser Wiederkehrzeit. Das Ganze ist aber nur dann eben wahr, wenn wir bestimmte Signale haben, die auch periodisch sind. Es gibt genügend Signale, die das nicht sind. Also in digitalen Medien hatten wir das auch schon mal angesprochen. Ein Geräusch, also wenn jetzt hier irgendwie ein Auto vorbeifährt oder wenn irgendwas runterfällt oder so und einfach einen Krach gibt, das ist in keiner Weise periodisch. Da können Sie es also auch nicht wirklich sagen, das Signal hat eine bestimmte Frequenz oder so. Dagegen, wenn Sie den Ton hören einen bestimmten Ton, der auf ein Musikinstrument angespielt wird, dann ist das natürlich eine ganz genau definierte Frequenz. Das sind A ist 440 Hertz oder so. Okay, das haben wir uns ja schon relativ genau angeschaut. Ein paar Bemerkungen, wenn ich schon von Tönen rede, über das Tonsystem, was man natürlich jetzt überhaupt nicht im Detail machen kann. Und auch, wie gesagt, mit dieser Vorbemerkung, es gibt jede Menge akustische Phänomene, die überhaupt nichts mit unserem Tonsystem zu tun haben, weil sie eben nicht periodisch sind. Andererseits begegnet einem die Terminologie immer mal wieder. Und wenn man das nicht kennt, sind hier vielleicht nochmal die wichtigsten Begriffe drauf, die jetzt für unseren Kulturkreis im westlichen Raum sozusagen gelten, wie wir mit Musik umgehen. Dort hat sich eben herauskristallisiert, historisch und ganz lange im Prozess, dass wir Frequenzverhältnisse 2 zu 1 als eine Oktave bezeichnen und die in 12 Halbtonschritte unterteilen, was nicht unbedingt so sein muss. Also wenn Sie in andere Kulturkreise gehen, dann gibt es ganz andere Unterteilungen und auch viel feinere zum Teil. Das heißt, es ist einfach eine kulturelle Konvention. wo man dann zwei Halbtonschritte als einen Ganzton bezeichnet und dann über Verhältnisse redet, weil man mehr oder minder viele solche Halbtonschritte sozusagen im Abstand von einem Ton zum anderen hat, der gleichzeitig oder hintereinander gespielt wird. Und wenn man jetzt rechnet, dann wäre theoretisch das Frequenzverhältnis in so einem Halbtonschritt mathematisch auszurechnen, hier ist diese 12. Wurzel durch 2 von 2, was aber diese sogenannte gleichstufige Stimmung gibt und nicht wirklich verwendet wird. Stimmungen hat man dann entweder auf einen Grundton abgestimmt, die reine Stimmung, was bei Instrumenten so ist, die einfach nur auf einen Grundton spielen können. Und seit dem Barock gibt es Stimmungen, wo man durch genaue, raffinierte Abstimmung dieser Frequenzverhältnisse verschiedene Grundtöne auf dem gleichen Instrument sozusagen annehmen kann, also verschiedene Tonarten spielen kann. Der Andreas Butz hat mir diesen Link mal mitgegeben, der ist sozusagen ein bisschen kindisch, weil er sozusagen sich an Kinder wendet, aber wenn man sich überhaupt nicht mehr erinnern kann ans Notensystem und solche Dinge, das wird da extrem einfach eingeführt. Ja, hier auch nur nochmal zur Erinnerung, ich glaube nicht, dass die jetzt noch weiter vorkommen werden, die Noten, aber gesehen haben, sollten sie trotzdem mal einen Ganzton und die Bruchteile davon. Was letztlich das heißt, ein Bruchteil von, ist die Dauer von einem Takt. Und die Dauer von einem Takt ist wieder eine Geschichte, die abhängt davon, wie schnell die Musik sozusagen ist, also die Anzahl der Schläge pro Minute und wie viele Schläge in einem Takt sind. Also im Viervierteltakt haben Sie 4 Schläge im Takt. Und dann können Sie ausrechnen, wie lang der Takt ist, und dann wissen Sie auch, wie lang die Note ist. Das heißt, das ist kein absolutes Maß in dem Sinn. Aber diese Schläge pro Minute zum Beispiel ist was, das einem in der Informatik durchaus begegnet, in der Medieninformatik. Wenn Sie Musik zum Beispiel charakterisieren wollen, einstufen wollen, Suchalgorithmen für Musik haben wollen, dann müssen Sie natürlich anfangen, irgendwelche Charakteristika herauszufinden, und Schläge pro Minute ist was, wo man eine Chance hat, das auch automatisch zu analysieren oder was oft auch als Metadaten mitgegeben wird. Insofern ist das durchaus eine interessante Information. Ja, das ganze Notensystem mit den 5 Linien macht nur Sinn, wenn man weiß, wo der Bezugspunkt ist. Dafür gibt es die Notenschlüssel. Und das da unten ist bloß jetzt mal eine Andeutung davon, dass es doch viele verschiedene Notenschlüssel gibt. Also das ist der gleiche Akkord in 5 verschiedenen Notenschlüsseln, klassische Violinschlüssel und ein Altschlüssel und oktavierter Schlüssel und Tenorschlüssel und Bassschlüssel. Ist jetzt für uns nicht wirklich wichtig, aber sozusagen eine Erinnerung, dass einem diese Notation natürlich immer mal wieder begegnen kann. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir es mit Signalen zu tun haben, die letztlich zum Beispiel Musik bedeuten, die aber als Luftdruckschwankungen oder als Schwankungen anderer physikalischer Größen, insbesondere Spannung oder Strom, auftreten. Das heißt, die Signale, die wir haben, schauen meistens irgendwie so aus. Sie haben also hier sozusagen die Spitzen der Schwingungen verschiedener Größenordnung, und Sie können sagen, es gibt eine Linie, die Spitzen sozusagen verbindet. Das nennt man die Hüllkurve. Also wir haben hier ein periodisches Signal mit einer bestimmten Grundfrequenz, einer sehr kleinen Grundfrequenz in dem Fall, also einer sehr hohen Grundfrequenz, der kleinen Periode. Und das wird sozusagen ja, mehr oder minder stark im Pegel über den Lauf der Zeit. Und jetzt kann ich natürlich dieses Signal so darstellen, was man manchmal auch findet, wenn Sie auf zum Beispiel bei Schnittprogrammen, wird Ihnen wahrscheinlich jetzt beim Videoschnitt begegnen, dass Sie dort solche Darstellungen finden, wo man wirklich diese Fläche sieht oder vielleicht sogar tatsächlich die Schwingungslinien hier. Und eine vereinfachte Darstellung, weil das ja doch eine sehr feine Struktur ist, wäre einfach die Hüllkurve außen drüber zu zeichnen. Diese Hüllkurven sind auch dafür praktisch, dass ich solche Hüllkurven auch manchmal verändern will, zeichnen will oder eine Linie zeichnen will. Zum Beispiel, ich will was ausblenden, die ich dann einfach sozusagen über diesen Pegel drüber zeichne, von einem bestimmten Ausgangspegel auf 0. Das Ziel sozusagen grafisch sagt, ich will die Hüllkurve begrenzen in einem bestimmten Bereich. Eine Hüllkurve, die einem dauernd begegnet, wo wir auch Pegel über die Zeit haben, genauso wie bei der Hüllkurve vorher, ist dieses ADSR. Ist, glaube ich, auch in den digitalen Medien schon mal drin, wird zum Beispiel bei Synthesizern benutzt, und Sie haben in der Audiotechnik generell immer viele Geräte mit ganz vielen Schräubchen, wenn man was einstellen kann. Der Synthesizer ist vielleicht das Ding, wo die meisten verwirrenden Stellelemente drauf sind. Und wenn Sie jetzt so ein ADSR irgendwo beschriftet finden, was damit gemeint ist, ist dieses Prinzip, wie eigentlich vereinfacht ein Ton, sagen wir einen Ton, der auf dem Klavier angeschlagen wird, wie der in der Lautstärke verläuft. Dort gibt es eine Phase, in der der Ton im Pegel ansteigt, das nennt sich Attack. Dann fällt er auf ein gewisses Dauerniveau sozusagen ab, was eine gewisse Zeit gehalten werden kann, das nennt sich Decay. Dann ist eben dieses Niveau erreicht, das eine Zeit gehalten wird, Sustain, und dann klingt er aus, das ist Release. Und Sie können durch Einstellen dieser Zeitdauern, Attack, Decay und die Höhe des Sustain, können Sie an dem Synthesizer oder auch an anderen Geräten, die irgendwie Töne synthetisieren, können Sie die Hüllkurve einstellen. In dem Fall aber ist die Hüllkurve nur für einen einzelnen Ton, der dann zum Beispiel über eine Klaviertastatur oder auch über ein Programm eben angesprochen wird. Okay, das waren zum großen Teil einfach Erinnerungen. Jetzt geht es natürlich darum, Audiotechnik, was passiert, wenn wir wirklich technisch mit solchen Audioereignissen umgehen wollen. Ja, man hat schon sehr lange daran gebastelt, wie man das überhaupt schafft, Töne aufzuzeichnen und wiederzugeben. Und das ist interessanterweise gar nicht so furchtbar schwer, weil es eben mechanische Ereignisse sind zunächst mal. Wir haben ja Luftdruckschwankungen. Das heißt, das, was ich zunächst mal einfach brauche, ist irgendwas, was diese Luftdruckschwankung aufnimmt. Und da reicht eine große Membran, die in der Luft sich frei bewegen kann zunächst mal. Die so aufgehängt ist, dass sie sich bewegen kann. Und irgendein Mechanismus, mit dem ich die Bewegung abnehmen kann. Das heißt, ich nehme eine große Membran, also irgendein Material, das flexibel ist, und spanne das in einen Rahmen ein und baue zum Beispiel in der Mitte irgendwie einen kleinen Hebel dran, dass das die Schwingungen mitmacht. Und dann brauche ich, was ich auch mechanisch im Prinzip machen kann, so eine Art Verstärker, dass diese Schwingungen dann deutlicher werden. Und das kann man über ein Hebelsystem machen. Und dann habe ich im Prinzip ein mechanisches Element, das sozusagen sich irgendwie auf und ab oder vor und zurück bewegt, genau so wie die Luftdruckschwankungen sind. Und das kann man dann zum Beispiel in eine Wachsplatte kratzen. Das waren so die ersten Prinzipien. Man nimmt eine drehende Platte oder Walze und hat so eine Nadel, die von der Membran direkt angesteuert wird und kratzt das sozusagen, dadurch, dass die Walze dreht, in ihrem Zeitverlauf, in diese Walze rein, und dann kann ich das Gegenstück natürlich machen. Ich setze diese Nadel wieder da rein und dann bewegt sich das, wird über ein Hebelsystem auf die Membran übertragen, die schwingt dann wieder mit, und damit man es gut hören kann, setzt man so einen Trichter drauf. Also das ist Technologie, die man irgendwie 1887 zum Beispiel in dem Fall, also schon vor sehr langer Zeit, wirklich beherrscht hat. Und derjenige, der da am bekanntesten, denke ich, ist mal wieder der Thomas Alva Edison, der eben auch das erste Grammophon entwickelt hat, auch da schon kommerziell tätig war. Jetzt schauen wir mal, ob der Sound hier funktioniert. Also das ist Legende, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Angeblich ist das die erste mechanisch oder technisch erzeugte Tonaufnahme, und das ist die Stimme von Thomas Alva Edison. Und die ist sozusagen auf dem rein mechanischen Weg erzeugt. Und man hört zumindest, dass die Qualität gar nicht so furchtbar schlecht ist. Man kann also Stimme zum Beispiel schon ganz gut verstehen. Also da sind wir in der Zeit 1877, wie gesagt. Das war Thomas Alva Edison, der Berliner hier. Der hat 1885 eben schon wirklich angefangen, Schallplatten zu verkaufen. Interessanterweise auch schon um 1900 rum hat man angefangen, magnetisch aufzuzeichnen. Also zunächst mal, nachdem man die Magnetbänder nicht hatte, einen Draht zu magnetisieren und den sozusagen damit eine Spule auch wieder abzulesen, was im Prinzip ein Vorläufer der Magnetbänder war. Und schon um 1900 rum war es so, dass Tonaufnahmen tatsächlich ein kommerzielles Produkt waren. Also Schallplatten in dem Sinn schon verkauft worden sind mit Musik und vorwiegend mit Musik. Und auch da war es schon so, dass man das Problem hatte, das wir heute auch immer wieder kennen. Denken Sie an das, weiß ich, die Blu-ray-Disc, die sich nur mühsam durchgesetzt hat, dass verschiedene konkurrierende Systeme da waren. Also der Edison hat das Walzenprinzip favorisiert und andere, zum Beispiel eben die Firma Berliner hier in Deutschland, die haben den Schallplatte, eine plattenförmige Version sozusagen favorisiert, ein richtiger, ja, klassischer Systemkampf, inkompatible Systeme, die letztlich das Gleiche leisten. Also das ist nichts Neues. Den Sprung zur elektrischen Technologie sozusagen hat man um 1920 rum gemacht, als dann Rundfunk angefangen hat, Bedeutung zu gewinnen. In dem Moment sind dann tatsächlich auch, die werden wir uns gleich anschauen, elektrische, elektromagnetische, vorwiegend Kopfhörer und Lautsprecher wichtig geworden. Langspielplatten, wie wir sie ansatzweise heute kennen, gibt es seit 1927, auch von Edison ursprünglich. 35 Magnetontechnik, und jetzt sind wir in der Zeit dann langsam des Zweiten Weltkriegs drin. Danach gab es wirklich eigentlich die Technologie schon, die wir heute benutzen, ohne jetzt Digitaltechniken in Betracht zu ziehen. Tonbandmaschinen gibt es seit 1948 in den Rundfunkstudios. Die Schallplatten, die Sie heute, die Vinylplatten, die Sie hier da gegenüber in dem Laden kaufen können, mit den 33 ein Drittel Umdrehungen pro Minute, gibt es seit 1950. Und Sie sehen, es gab eine ganze Reihe von Schritten. Was ich erwähnt habe, ist die Einführung der Transistortechnik. Bis dahin war das nämlich, was Elektronik war, alles Röhrentechnik, was die Geräte natürlich viel, viel kleiner und stromsparender und damit erstmalig auch wirklich portabel gemacht hat. Der berühmte Transistorradio, den man an den Strand mitnehmen kann. Die Bandgeräte soweit zu miniaturisieren, dass man sie mitnehmen kann, ist auch ein Schritt in den 60er Jahren, also zur Wirtschaftswunderzeit. Da gab es die kompakte Kompaktkassette, die man heute immer noch so teilweise ja verwendet. Und vielleicht der erste Schritt in eine Richtung, die man heute fast überall trifft, wenn man an die MP3-Player denkt, die jeder fast in der Tasche hat, war von Sony 79 die Miniaturisierung so weit zu treiben, dass man ein Gerät hat, dass man so an Gürtel oder in die Hosentasche stecken kann, da Musik hören, auf der Basis von der Kompaktkassette. Also ein doch relativ weiter Weg, ist also eine alte Technologie, mit der man es da zu tun hat. Ja, da war so ein ganz entscheidender Sprung mal drin, wo man gesagt hat, jetzt ist elektrische, ein elektrisches Signal auf einmal. Es ist Elektronik und nicht mehr Mechanik, mit der wir es zu tun haben. Das heißt, wir müssen irgendwie Luftdruckschwankungen in ein elektronisches Phänomen umsetzen. In irgendwas ist der Elektrotechnik. Und dabei geht es um Spannungsschwankungen in der Regel. Das heißt, unser Signal in der Analogtechnik ist meistens eine Spannungsschwankung, die genau analog, daher kommt ja der Begriff Analogtechnik, zu der Luftdruckänderung passiert. Also wenn Sie eine Luftdruckänderung haben, die eben so schwingt über die Zeit, da haben Sie eine Zeitachse in Millisekunden und hier einen Luftdruck in Pascal, dann wird die Spannungsänderung genau analog eben über die Zeit sich entwickeln. Das ist so das Grundprinzip. Wobei natürlich vielleicht bevor wir da tiefer einsteigen, auch nochmal so eine Erinnerung notwendig ist. Ich werde die Sachen auch nicht im Detail brauchen, aber zumindest so ein bisschen sollte man sich noch erinnern, dass es einen Unterschied gibt zwischen Strom und Spannung. Also Strom sind sozusagen Elektronen, die sich wirklich bewegen, ist die Bewegung von Elektronen, die fließen. Und die misst man in Ampere, während die Spannung die Kraft ist, die die Elektronen in Bewegung setzt. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Spannung habe und ich habe eine leitende Verbindung, dann fangen die an zu fließen und zwischen diesen beiden Polen und zwischen denen die Spannung besteht. Und dann stellt sich ein bestimmter Strom ein. Welcher Strom sich einstellt, hängt von dem Widerstand ab, der dort entsteht. Widerstand ist der Quotient der Spannung und Strom, also wenn ich jetzt eben eine Verbindung zwischen zwei Polen an, die eine bestimmte Spannung anlegt, wenn ich dort den Strom messe, dann messe ich sozusagen gleichzeitig den Widerstand dieser Leitung dazwischen. Und der ist natürlich der Strom auch stärker, wenn die Spannung stärker ist. Deswegen ist der Widerstand nur dieses Verhältnis, das man in Ohm misst, 1 Volt pro Ampere. Die Spannung misst man 1 Volt. Die Ohm, die muss man kennen, die elektrische Leistung muss man auch kennen, das ist Volt mal Ampere, das ist die, wird dann, gibt letztlich Watt. Und dann bei Leistung muss man auch dran denken, dass es verschiedene Leistungen gibt, nämlich die Leistungsaufnahme von einem System und die Leistungsabgabe von einem System und das, was dazwischen passiert, was in der Regel schlicht Verlust ist, also in Wärme umgesetzt wird. Haben Sie auch bei jedem elektronischen Gerät, inklusive Rechnern, kennen Sie das ja auch zur Genüge, dass ein doch ganz nennenswerter Teil Ihrer wertvollen Akkuleistung, Akkuenergie, die Sie in dem Notebook haben, dann in Wärme umgesetzt wird, leider. da wenig umgesetzt würde, wäre natürlich die Laufzeit höher. Zwei Dinge treffen wir noch, die Kapazität und die Induktivität. Kapazität bezieht sich auf Kondensatoren, sprich auf zwei benachbarte Platten in ganz engem Abstand. Die können elektrische Energie speichern, also Ladung speichern, und da kann ein Kondensator mehr oder weniger speichern. Das misst man in Farad. Wobei je größer die Platten, umso größer die Kapazitäten, je enger beisammen, umso größer die Kapazität. Das heißt, das ist also dicht aneinander liegende Platten zu bauen, ist eine Kunst. Und Induktivität ist das Gegenstück für Spulen. Spulen kommen in Schwingkreisen auch immer wieder vor, wenn wir auch gleich treffen. Da geht es nicht um elektrische Energie eigentlich, sondern um magnetische Energie. Dort entsteht, wenn Strom durchfließt, insbesondere wenn der auf- und abgebaut wird, entsteht ein Magnetfeld. Und die Vermögen, sozusagen magnetische Energie zu speichern, misst man in Henry, also die Stärke einer Spule sozusagen. Warum brauchen wir das? Weil Sie, wenn Sie zum Beispiel einen Lautsprecher an einen Verstärker anschließen, dort so etwas Komisches finden, wie eine Angabe, dass da eine bestimmte Impedanz einzuhalten ist. Und wenn man nicht weiß, was eine Impedanz ist, dann, und das Grundprinzip nicht verstanden hat, dann weiß man vielleicht gar nicht, was passiert. Also Impedanz ist grob gesagt der Widerstand, aber der Wechselstromwiderstand. Also wenn Sie jetzt einen Verstärker zum Beispiel haben und einen Lautsprecher anschließen, dann haben Sie ja zwei Pole, wie vorher gesagt, an denen Spannung anliegt. Und wenn Sie jetzt den Lautsprecher dran tun, also Ausgang vom Verstärker sind diese zwei Pole, ja, wenn Sie den Lautsprecher dran tun, dann fließt, sobald irgendwie Musik da rauskommt, fließt natürlich Strom. Klar, muss ja sein, weil das den Lautsprecher in Bewegung setzt. Jetzt haben wir vorher gesagt, wie viel Strom fließt, hängt ab davon, wie groß der Widerstand ist. Wenn dann sehr niedriger Widerstand ist, dann fließt viel. Wenn dann hoher Widerstand ist, fließt wenig. Sprich, wenn Sie da einen Lautsprecher mit dem falschen Widerstand anschließen, dann passieren unerfreuliche Dinge. Also wenn der einen zu hohen Widerstand hat, dann hören Sie nichts, ne, weil einfach zu wenig Strom fließt. Wenn der einen zu niedrigen Widerstand hat, dann geht er im schlimmsten Fall kaputt, weil der einfach zu hoher Strom fließt und irgendwas durchbrennt. Also insofern, oder der Verstärker macht irgendwie eine Sicherung aus oder irgend sowas. Also ist es ganz wichtig, dass man den Widerstand von solchen Elementen kennt. Und jetzt zum Beispiel beim Anschluss von einem Lautsprecher sind so typische Größenordnungen 4 Ohm oder 8 Ohm, die dort genannt sind, die auch auf, typischerweise irgendwie auf dem Typenschild stehen. Jetzt ist es aber ein bisschen schwierig, weil das natürlich Wechselstrom ist, mit dem wir es zu tun haben. Haben wir ja gerade gesagt, es geht ja immer in Akustik, die Töne, die wir haben, gehen immer sozusagen in Schwingungen rauf und runter, mal im positiven, mal im negativen Bereich auch. Das heißt, es ist nicht so einfach, jetzt da zu sagen, was ist denn eigentlich genau der Widerstand, weil ja, wie gesagt, der Strom sich da entändert. Dort kann man sagen, man hat einen bestimmten, nimmt eine bestimmte Frequenz an, zum Beispiel ein Signal von einem Kilohertz, und für das misst man sozusagen den durchschnittlichen Widerstand, und das ist dann die sogenannte Impedanz, die Nennimpedanz. Und wenn Sie jetzt mit Geräten an Geräteanschluss zu tun haben, dann haben Sie bei einem Verstärker zum Beispiel eine Lastimpedanz oder Abschlussimpedanz. Das ist der Bereich, in dem der Wechselstromwiderstand der angeschlossenen Geräte liegen darf. Und der Lautsprecher umgekehrt, der spezifiziert eine Eingangsimpedanz. Das wären also jetzt zum Beispiel die 4 Ohm. Und wenn der Verstärker sagt 4 bis 6 Ohm oder so ist erlaubt, dann ist das okay. Was ich jetzt noch ausgelassen habe, sind diese drei Dinge. Warum sind denn überhaupt Widerstände bei elektronischen Bauelementen abhängig von der Frequenz? Man sagt, man nimmt eine bestimmte Frequenz, ein Kilohertz, und bei einer niedrigeren oder höheren Frequenz kann der Widerstand wieder anders sein. Na, das liegt daran, dass nur bestimmte Bauelemente eben den wirklich ohmschen Widerstand haben, also ein Draht oder so, der hat das. Aber in dem Moment, wo sie kapazitive Effekte drin haben, also Kondensatoren zum Beispiel, passiert das, dass bei niedrigen Frequenzen ein sehr hoher Widerstand ist und bei hohen, ein kleiner. Also wenn Sie einen Gleichstrom in den Kondensator schicken, wird der aufgeladen und dann fließt irgendwann mal gar kein Strom mehr. Und wenn Sie eine niedrige Frequenz haben, dann wird auch ein sehr hoher Widerstand durch den Kondensator erzeugt. Und umgekehrt bei einer Spule haben Sie, wenn eine hohe Frequenz ist, das Phänomen, dass da das Magnetfeld auf- und abgebaut wird und dadurch Energie verloren geht, das heißt, dann haben Sie da einen höheren Widerstand. Das heißt, in dem Moment, wo irgendwelche Schaltkreise beteiligt sind, klassische elektronische Bauelemente wie Kondensatoren und Spulen, müssen Sie damit rechnen, dass der Widerstand frequenzabhängig ist. Darum kann man die Impedanz eben auch nur für eine bestimmte Nennfrequenz festlegen. Okay, jetzt haben wir über Widerstände, über Strom geredet, aber ein ganz wichtiges Phänomen ist natürlich die Stärke sozusagen des Signals, mit dem wir es zu tun haben. Die, wir haben ja gesagt, das sind Spannungsschwankungen, zunächst mal natürlicherweise in Volt wohl angegeben wird. Und das ist nun ein relativ komplexes Thema, weil wir es mit sowohl in der Elektrotechnik als auch in der Akustik grundsätzlich mit Verhältnissen zu tun haben, wo wir logarithmische Skalen verwenden. Das heißt, Sie erinnern sich vielleicht an die digitalen Medien, dass wir gesagt haben, eine Verdoppelung zum Beispiel eines Spannungspegels hier bedeutet nach dieser Rechnung hier eine in dieser logarithmischen Skala ein Raufzählen um 6. Das liegt einfach daran, dass das physische sozusagen die natürliche Wahrnehmung einer Verdoppelung im Prinzip auf dieser Skala halt einem Schritt sozusagen, einem linearen Schritt entspricht. Also, wir haben jetzt das Problem, dass wir bestimmte Pegel festlegen müssen und sagen müssen, das ist unser Standardpegel und von da aus gehen wir, sagen wir, haben wir doppelte Lautstärke oder die halbe Lautstärke Pegelstärke und das nach der logarithmischen Skala ausrechnen wollen. Jetzt ist einfach die entscheidende Frage, was ist denn der Pegel, den wir haben, also unser Bezugspegel, wie können wir das absolut ausrechnen? Diese ganzen Geschichten mit logarithmischem Rechnen, die helfen uns ja immer nur, wenn wir eine hier Eingangsspannung haben und wir haben zum Beispiel die doppelte Ausgangsspannung, das ist ja in Volt gegeben und wir wissen, wenn wir 6 Dezibel auf 0 Dezibel drauf haben, dass das dann die doppelte Spannung ist, aber wir wissen nicht wirklich, was das sozusagen jetzt das Null ist, was ist bei 0 Dezibel. Und deswegen steht hier dieser Bezugspegel, was sind 0 Dezibel? Und das ist extrem verwirrend. Also es gibt 0 Dezibel in verschiedensten Systemen. Es gibt 0 Dezibel im Lautstärkensystem in der Akustik, wo wir uns auf die Hörschwelle sozusagen beziehen. Was ist die minimale Luftdruckschwankung, die das menschliche Gehör noch wahrnehmen kann? Das wird verwendet, wenn man Dezibel zur Lautstärkenmessung verwendet. Jetzt sind wir aber auf der Ebene, dass wir ja über elektrotechnische Phänomene reden, das heißt um Spannungsverhältnisse uns kümmern. Und dort ist im Prinzip aus der Telefontechnik ein Bezugspegel historisch gewachsen, bei dem man sagt, 1 Milliwatt an 600 Ohm ist der Bezugspegel. Woher der genau kommt, weiß ich auch nicht. Das sind Größenordnungen, die in der Telefonie sich eingebürgert haben, die einfach in der Übertragungstechnik auch bequem sind. Und wenn man das umrechnet, da brauchen Sie jetzt bloß diese Formeln von vorher, Ohmsches Gesetz und Leistungsgesetz einsetzen, dann kommen Sie aus dem 1 Milliwatt an 600 Ohm darauf, dass das 0,775 Volt sind. Und das ist also ein Bezugspegel, der sehr häufig verwendet wird. Das ist sozusagen ein Spannungsbezugspegel. Und den bezeichnet man meistens mit Dezibel, mit einem kleinen U dahinter. Das ist also ein Spannungsbezugspegel, ein normierter Spannungsbezugspegel. Wenn da ein M dahinter steht, dann ist es meistens ein Leistungspegel, eben in diesen Milliwatt. Ja, und jetzt ist die Frage, wo arbeite ich mit einem Gerät sozusagen? Was sind die Spannungen, die jetzt in einem Audiogerät eingesetzt werden, um ein Signal sozusagen wirklich zu kodieren, zu übertragen? Und dort haben sich verschiedene Pegel eingebürgert in sozusagen den billigeren Verbrauchergerätebereich liegen die niedriger, ich rede jetzt hier vom Studiobereich. Dort gibt es Arbeitspegel von zum Beispiel 4 Dezibel U oder 6 Dezibel. Das ist hier in Volt auch ausgerechnet, so in der Größenordnung 1,2 bis 1,5 Volt. Wobei man sagen muss, dass das nicht der Pegel ist, den das Gerät maximal verarbeiten kann, also nicht die maximale Spannung, die jetzt durch meine Schaltung unverzerrt durchgeht, sondern ein ganzes Stück unterhalb. Also man spricht beim Maximalpegel von dem Gerät eher von der Größenordnung 20 Dezibel, dieses, also jetzt in dem Studiostandard von diesem Basispegel ausgehend. Das heißt, wir haben jetzt so etwas Eigenartiges. Wir haben einerseits einen Bezugspegel, in dem wird relativ zu dem wird gesagt, unser Arbeitspegel ist zum Beispiel 4 Dezibel und damit kann man es wirklich in Volt ausrechnen. Und dann haben wir einen Maximalpegel und einen Bereich, in dem wir dazwischen regeln können. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben ein System, das bis zu diesem roten Bereich, diesem Maximalbereich sozusagen vernünftig überträgt. Drüber geht es aus irgendwelchen Gründen schief, verzerrt es entweder zu stark oder es kommt gar nichts mehr raus oder es geht was kaputt. Okay, das ist die obere Systemgrenze. Dann haben wir einen Bereich, das ist ein Pegel, Arbeitspegel, in dem wir wirklich arbeiten. Der liegt da drunter, das haben wir vorher gesehen. Es gibt ein Headroom, also wir arbeiten weit unterhalb dem maximalen Bereich. Und es gibt auch einen unteren Bereich, in dem wir nicht mehr arbeiten wollen. Ganz unten gibt es einen Bereich, in dem das bei ganz leisen Signalen, in dem das Rauschen zum Beispiel einfach der Technik, irgendwelche Brumm- und ähnliche Geräusche, die entstehen, ohne dass sie mit dem Signal was zu tun haben. Dann die gleiche Größenordnung kommen wie unser Signal, da wollen wir nicht hin. Da müssen wir also oberhalb von bleiben und wollen da auch einen Sicherheitsabstand halten. Das ist dieser Footroom. Und jetzt kommt was Gemeines. Dieser Bereich, den wir hier haben, von unserer Vollaussteuerung sozusagen bis zu dem niedrigsten Pegel, den wir benutzen, das ist die Systemdynamik, die wir tatsächlich verwenden können, innerhalb derer alle unsere Signalwerte liegen sollen, unsere Spannungswerte. Und das bezeichnet man wieder mit Dezibel. Und die obere Grenze der Systemdynamik bezeichnet man mit 0 Dezibel und alles, was sozusagen nach in dem eigentlichen Systembereich liegt, sind dann negative Dezibelwerte. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, weil man sich da wirklich bewusst machen muss, dass Dezibel eben kein absolutes Maß ist, sondern Dezibel heißt wirklich nur ein Maß relativ zu einer anderen Größe. Und das heißt nicht mehr, als wenn es doppelt so viel ist, dann zähle ich 6 drauf. Ein logarithmisches Verhältnismaß. Das bedeutet, wenn hier 0 Dezibel auf so einem Aussteuerungsmessinstrument stehen, dann ist der Arbeitspegel sozusagen jetzt gerade erreicht. Und der Arbeitspegel, den können wir auf der Folie vorher nachschlagen, das ist zum Beispiel 6 Dezibel U, also irgendwelche 1,5 Volt oder so. Das heißt, es sind gleichzeitig sozusagen 0 Dezibel und 6 Dezibel. 0 Dezibel als Bezugsgröße für unsere Aussteuerung und 6 Dezibel, wenn man jetzt die Elektrotechnik anschaut und wissen will, welche Spannung ist es tatsächlich? Okay, das Aussteuerungsmessinstrument funktioniert dann wirklich so, Peakmeter heißt es auch manchmal, dass Sie eben bei 0 die Vollaussteuerung haben und den Bereich über 0 möglichst nicht verwenden sollten. Das ist hier auch so schön rot eingezeichnet. Ja, bei 5 Dezibel über 0 hört es dann auch schon auf. Das ist der Bereich der sogenannten Übersteuerung, was meistens Verzerrung bedeutet. Geringfügige Übersteuerungen funktionieren noch momentan über kurze Zeit, aber im Prinzip in dem Moment, wo sie in den Übersteuerungsbereich reinkommen, wird das Signal verzerrt. Also das Problem haben wir hier genauso. Ne? Wenn ich hier den Pegel von dem Mikrofon zu weit aufdrehe, dann wird auch das Signal, das da dieser Signalbalken angezeigt wird, der wird dann rot und dann haben wir Verzerrungen. Wenn ich den zu wenig weit aufdrehe, dann kann ich zwar nachträglich die Lautstärke korrigieren, das geht schon, beim digitalen Signal geht das ganz wunderbar, aber ich verstärke damit natürlich auch alle Störgeräusche mit. Das heißt, ich habe weniger Abstand zu den Störgeräuschen, als technisch möglich wäre. Das heißt, die Kunst beim Aussteuern ist, das Signal so weit wie möglich von den Störgeräuschen wegzuhalten, aber nicht zu übersteuern. Heutzutage wird bei den Consumer-Geräten eigentlich fast immer vollautomatisch ausgesteuert, dass die Elektronik innen den Pegel mitführt. In der Studiotechnik ist das Aussteuern von der Aufnahme, also wenn Sie jetzt wirklich denken, eine Band spielt irgendwie im Studio und wird für eine Platte aufgenommen, ist das eine Geschichte, die durchaus mit Fingerspitzengefühl und von einem Spezialisten gemacht werden muss und wo natürlich auch dann die lautesten Stellen eingespielt werden müssen und so weiter, um das richtig hinzubekommen. Für Sie ist einfach wichtig, wenn Sie so ein Ding mal sehen, dass Sie sich nicht sehr wundern, wenn da negative Dezibel vorkommen. Das ist ganz normal so. Und der Arbeitsbereich ist groß. Jetzt schon bei so einem analogen Bandgerät, von dem das da oben abfotografiert ist, sind es 40 Dezibel, also im natürlich dann negativen Bereich von der Vollaussteuerung weg. Ja, das waren jetzt alles elektrische Phänomene. Wir haben aber natürlich zunächst mal ja Schall und wir müssen irgendwie von der Mechanik in die Elektrotechnik rüber. Da hat man ja vorher bei der Mechanik schon gesehen, da gab es was Einfaches, die Membrane und so einen mechanischen Verstärker. So etwas Ähnliches brauchen wir in der Elektrotechnik auch. Wir brauchen eine Membrane, die irgendwie eine Spannungsschwankung letztlich induziert, ist nicht richtig gesagt, letztlich erzeugt, zur Folge hat. Das heißt, ich brauche irgendwelche Phänomene aus der Physik, wo ich eine mechanische Schwankung in ein elektrotechnisches Phänomen übersetzen kann. Und da gibt es grundsätzlich vier verschiedene Klassen, die man da benutzen kann. Und die trifft man auch in den Bauformen, sowohl von Mikrofonen als auch von Lautsprechern. Das eine ist das elektrostatische Prinzip. Da haben wir es also mit Kapazitäten zu tun, mit Kondensatoren. Also wenn ich einen Kondensator habe, habe ich vorher gesagt, es sind zwei Platten in einem bestimmten Abstand. Und die Kapazität hängt vom Abstand der beiden Platten ab. Und in dem Moment, wo ich den Abstand verändere, verändere ich die Kapazität des Kondensators. Das heißt, einen Kondensator, bei dem ich eine Platte als Membran ausbilden kann, die vor- und zurückschwingt, ist ein Element, das verschiedene elektrische Eigenschaften hat, je nachdem, wie der Luftdruck ist. Damit habe ich also im Prinzip eine Möglichkeit, ein Mikrofon zu bauen oder umgekehrt kann man tatsächlich auf die Art auch Lautsprecher bauen, was aber sehr, sehr aufwendig ist. Das zweite Prinzip ist elektrodynamisch. Das heißt, wir benutzen das Induktionsprinzip. Wir wissen, dass wenn wir eine Spule haben, die in der sich ein Magnet bewegt, das dann Strom induziert wird. Und dieses Prinzip können wir natürlich benutzen, indem wir zum Beispiel diesen Magneten beweglich aufhängen, in der Spule vor- und zurück schwingen lassen mit der mechanischen Schwingung und damit letztlich einen induzierten Strom haben, den wir messen können. Piezoelektrisch ist ein ganz wirklich tief physikalisches Prinzip. Das hängt mit den Materialien zusammen, die benutzt werden. Hat also mit der Elektrotechnik nur noch am Rande zu tun. Das sind bestimmte Kristalle, bei deren Verformung Spannung erzeugt wird. Und der Effekt ist auch temperaturabhängig, weshalb diese piezoelektrischen Elemente sehr häufig eigentlich an anderen Stellen benutzt werden, insbesondere in Thermostaten, zum Beispiel als Schalter. Aber man kann sie eben auch verwenden, um wirklich ein Material einfach direkt zu haben, bei dem die Verformung Spannung erzeugt. Das ist natürlich extrem robust, braucht nicht viel Bauelemente drumherum, ist dementsprechend aber natürlich auch nicht so präzise wie die anderen Elemente, die wir vorher gesehen haben. Ja, und ein ganz altes Prinzip, das wohl, denke ich, auch historisch das erste war, das man gemacht hat, ist, den Widerstand zu verändern. Also ich brauche irgendwas, was eine mechanische Veränderung auf den Widerstand sozusagen sich auswirken lässt. Klassisch ist kann man auch leicht selber bauen, ist eine Dose, die Sie mit Kohlestaub füllen und vor allem die mit einer Membran zumachen, die schwingend auf sozusagen befestigt ist, also die außen einen festen Rand hat und eine flexible Fläche ist. In dem Moment, wo die muss richtig schön voll gestopft sein, natürlich diese Dose, und in dem Moment, wo Luftdruck sozusagen auf diese Membran drückt, wird die Kohle komprimiert und dadurch erhöht sich sozusagen die Dichte da drin und damit wird der Widerstand geringer. Hört sich unglaublich an, dass das wirklich geht, aber das kann man wirklich leicht selber basteln. Also früher waren das so Kinderexperimentierkästen, mit denen man sowas gebaut hat. Und diese kohlestabgefüllten Dosen, die waren über viele, viele Jahre so die Standardmikrofone in Telefonen zum Beispiel. Also das ist keine ganz ungewöhnliche Technologie. Heutzutage aber auch praktisch nicht mehr benutzt. Also das wäre das Kohlemikrofon. Dort haben Sie also eine Dose, in der Kohlestaub drin ist, und die Membran drückt irgendwie diesen Kohlenstaub zusammen, und dann haben Sie einen Stromkreis, der das abnimmt, indem also abhängig von der Kompression eben ein bestimmter Strom fließt, und den greifen Sie hier zum Beispiel über eine induktive Kopplung ab. Wie gesagt, nett, aber eher historisch. Die zwei Dinger hier, die trifft man allerdings heutzutage immer noch recht oft. Das eine ist ein Tauchspulenmikrofon, das andere ein Bändchenmikrofon. Das sind sogenannte elektrodynamische Mikrofone. Also hier nur das Wirkprinzip. Die funktionieren so, wie ich es vorher bezeichnet habe, mit dem Induktionsprinzip. Das heißt, Sie haben hier einen Magneten. Praktischerweise baut man den Magneten fest ein und macht die Spule schwingend, weil die weniger Masse hat. Der Magnet ist typischerweise eben doch ein massives Metallteil, das man nicht so gerne schwingen lassen will, nicht so leicht schwingen lassen kann. Das heißt, das hier ist ein Kasten, hier hinten ist der Magnet, deswegen Nord- und Südpol eingezeichnet. Hier vorne die Membran schwingend aufgehängt, und diese runden Pünktchen hier sollen bedeuten, dass um diesen Magneten rum eine Spule gewickelt ist, damit die Drahtenden rausführen und es abgreifen können. Und wenn jetzt Luftdruckschwankungen sind, dann wird die Membran nach hinten gedrückt und die Spule schwingt auf dem Magneten vor und zurück, und dadurch haben Sie einen Induktionseffekt und können das elektrisches Phänomen abgreifen. Beim Bändchenmikrofon ist die Idee eigentlich ganz ähnlich. Sie haben auch ein statisches Magnetfeld und im Prinzip eine Spule sozusagen, die der Länge nach aufgewickelt ist, funktioniert aber im Prinzip auch nach dem Induktionsprinzip. Noch interessanter vielleicht für wirklich sehr, sehr hochwertige Aufnahmen sind die Kondensatormikrofone. Also die zwei Bauweisen hier, die bekannt sind. Das eine ist, Sie haben hier die Membran und die Gegenelektrode, und das sind die beiden Kondensatorplatten. Also die Membran hier ist die eine Kondensatorplatte und dahinter so angeordnet, dass sie sozusagen auf einer möglichst großen Fläche in einem gleichmäßigen Abstand an der Membran dran ist, die Gegenelektrode. Und da müssen Sie natürlich die Anschlüsse sozusagen an der Elektrode und an der Membran dran haben. Und nachdem das Ganze schwingt, muss es auch eine Ausgleichsöffnung geben, weil das ja hier sozusagen Luft komprimiert und ansaugt. Die muss also irgendwie sich bewegen können. Wenn Sie da keine Öffnung hätten, dann würde das da nicht gut schwingen können. Das Ganze ist eine Technik, die wesentlich besser oder eigentlich die derzeit so beste in Frequenzgang und Empfindlichkeit ist. Das sind also die hochwertigen Mikrofone, bei denen Sie in der Regel aber zusätzlich eine Spannung brauchen. Die erzeugen nicht aktiv Spannung. Das ist bei der Induktion und bei dem Elektretmikrofon und so weiter, war das ja so, dass Spannung wirklich erzeugt wird da drin. In dem Fall brauchen Sie eine Vorspannung, die den Kondensator sozusagen auflädt. Und das bedeutet auch in der Anschlusstechnik ganz praktisch, dass Sie, wenn Sie ein Kondensatormikrofon hochwertiges anschließen, dass Sie noch zusätzlich Stromversorgung dafür brauchen. Die hat den schönen Namen Phantomeinspeisung. Liest man eben auch immer mal wieder, wenn man ein Mikrofon anschließen muss. Zweite Bauweise ist das Elektret-Kondensatormikrofon. Das ist ein deutlich einfacher. Sie haben im Prinzip einfach eine Membran, die auf einer Gegenelektrode drauf liegt, mit einem Isolator dazwischen. Das Ganze ist auch Kondensatorprinzip, auch ein Kondensatormikrofon. Ist aber ganz im Gegensatz zu denen hier ein sehr billiges Mikrofon, ein sehr einfaches. Das sind die Mikrofone, die Sie in Spielzeug oder so drin haben, die fast gar nichts kosten. Die sind auch nach dem Kondensatorprinzip aufgebaut. Also Kondensatormikrofone benutzt man sozusagen sowohl im höchstpreisigen, also im niedrigstpreisigen Bereich. Es gibt noch verschiedene andere Klassifikationen für Mikrofone. Also eins ist zum Beispiel, ist das ein Mikrofon, das ich in die Hand nehmen kann oder auf ein Stativ stelle? Oder das müssten Sie eigentlich jetzt im Audiopraktikum ja erlebt haben, oder an die Angel hänge oder was man da alles Schönes macht. Das sind sogenannte Freifeldmikrofone, die also frei im Raum sozusagen irgendwo platziert werden. Es gibt auch Mikrofone, die sozusagen eine andere Fläche mitnutzen. Die kann ich also zum Beispiel auf einen Tisch aufschrauben oder an der Wand befestigen. Das sind sogenannte Grenzflächenmikrofone. Die benutzen die Schwingungen, in die eine andere Fläche versetzt wird. Es geht natürlich nur mit Flächen, die eine gewisse Schwingungsfähigkeit überhaupt haben. Das ist in manchen Situationen interessant, weil sie dort keine Reflexionen im Raum wirklich haben, die aufgenommen werden, eine sehr große Membran haben, wird das in manchen Spezialfällen benutzt. Das ist eine Abbildung, die, glaube ich, auch wieder aus der Wikipedia stammt. Ja, und es gibt noch Typen von Mikrofonen, die eigentlich keinen Schall aus der Luft aufnehmen, sondern die Schall direkt aus einer Fläche, aus einer schwingenden Fläche aufnehmen. Insbesondere bei Musikinstrumenten, wo sie eine schwingende Fläche haben, also zum Beispiel eine Gitarre, dort können sie den Ton quasi direkt aus der Schwingung der Gitarre abnehmen. Das sind Körperschallmikrofone, das heißt, sie nehmen den Körperschall der Gitarre auf, Pickup oder wie auch immer die Dinge heißen. Das ist ein Mikrofon, das sie ausschließlich benutzen können, um dieses eine Instrument aufzunehmen. Und wenn daneben jemand was sagt, dann ist das oder singt, dann ist das von dem Mikrofon nicht oder nur in extrem geringem Umfang wahrzunehmen. So, wenn ich jetzt ein Mikrofon auswähle, also wenn ich irgendwie mir vorstelle, ich komme jetzt irgendwo bei uns im Medienlabor irgendwo hin, habe mehrere Mikrofone zur Wahl, muss mir überlegen, welches nehme ich denn jetzt? Dann werden sie meistens sowieso bloß Freifeldmikrofone treffen, das ist schon mal klar, und werden Kondensator- oder Tauchspulenmikrofone treffen. Eine Sache, die sie aber an der Stelle dann irgendwie entscheiden müssen und die Sie finden auch in der Beschreibung der Mikrofone, ist die sogenannte Richtcharakteristik. Also Richtcharakteristik ist jetzt noch eine weitere Eigenschaft. Wenn ich mir überlege, ich habe ein Mikrofon, ein Freifeldmikrofon, irgendwo an einem Punkt im Raum, dann kann die Schallquelle ja räumlich irgendwo in einem Kreis drumherum angeordnet sein. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie empfindlich das Mikrofon auf die Richtung ist, aus der Schall kommt. Dafür zeichnet man sogenannte Polardiagramme, wo man also sozusagen im Mittelpunkt sich das Mikrofon vorstellt und drumherum die Richtungen, aus denen der Schall kommen kann. Und das einfachste Modell ist, dass das Mikrofon in alle Richtungen gleich empfindlich ist, ein omnidirektionales Mikrofon oder eine Kugelcharakteristik. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn Sie das Mikrofon irgendjemand vor die Nase halten, mit einem gewissen Abstand, dass wenn Sie was sagen, dass das genauso drauf ist, wie wenn der das was sagt, und wenn daneben irgendwas runterfällt, dann ist das genauso drauf. Das ist also in jeder Richtung empfindlich. Die meisten Mikrofone, mit denen Sie zu tun haben, sind auch zunächst mal von dieser Kugelcharakteristik die einfachsten. Zweite Basisbauweise sind bidirektionale Mikrofone, die in zwei Richtungen empfindlich sind, so ein Dipol, und zu den Seiten hin deutlich weniger empfindlich, also genau in Querrichtung praktisch überhaupt nichts aufnehmen können. Und eine dritte Basisbauform ist sozusagen eine unsymmetrische Version von diesem Dipol, wo man sagt, man zieht das auseinander, in einer Richtung ist es stark empfindlich, in der anderen weniger und zur Seite noch weniger. Das nennt man eine Keulencharakteristik und das ist nicht ein gerichtetes Mikrofon. Das sind so mal die drei Grundbautypen von Richtcharakteristiken und die sind eben dargestellt in diesem Polardiagramm, was de facto häufig auftritt, sind sozusagen Mischformen aus diesen aus diesen drei Grundtypen. Und die häufigste Mischform, die Ihnen eigentlich begegnet, ist die Nierencharakteristik. Das ist sozusagen ein gemäßigt richtungsempfindliches Mikrofon. Das ist sehr praktisch. Das heißt, Sie haben einen Bereich nach vorne, in dem es empfindlich ist, und zur Seite hin auch. Und in der Rückwärtsrichtung sozusagen auf Sie selber zu, ist es nicht empfindlich, was also natürlich sehr sinnvoll ist, wenn Sie zum Beispiel einen Sänger auf der Bühne haben oder wenn Sie ein Interviewmikrofon haben oder so, dann wollen Sie natürlich, dass genau da, wo Sie hindeuten, sozusagen das Mikrofon hindeutet, die Hauptempfindlichkeit ist und in anderen Richtungen nichts. Und da gibt es auch Varianten davon, diese Superniere und Hyperniere, die jetzt aber hier bloß der Vollständigkeit halber da sind. Ja, wofür nimmt man jetzt welches Mikrofon? Also so ein Rundum-Mikrofon ist insbesondere interessant, wenn Sie es mit einem Raumklang irgendwie zu tun haben, wenn Sie Atmosphäre einfangen wollen, wenn Sie generell alles, was in dem Raum passiert, aufnehmen wollen. Also das ist ja sehr häufig. Sie wollen, was weiß ich, eine Szene drehen im Film, wo die in der Gaststätte spielt und Sie wollen dieses allgemeine Gemurmel in der Gaststätte da drauf haben. Dafür ist natürlich ein Kugelmikrofon zunächst mal das richtige, Kugelcharakteristik. Ein Problem, das Sie insbesondere merken, wenn Sie die eingebauten Mikrofone von Videokameras zum Beispiel benutzen, die haben meistens auch eine Kugelcharakteristik, zumindest bei den einfacheren. Und dementsprechend ist natürlich alles, was Sie selber als Aufnehmender machen, wenn Sie irgendwie mal lachen müssen oder was da passiert, ist sofort mit drauf. Wenn sogar das Motorenlaufgeräusch, wenn es eine Kamera ist, die einen Bandmotor hat, ist in der Regel auch mit drauf, wenn auch nur schwach. Das heißt, wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie nicht alles rundum haben wollen, dann müssen Sie eben auf ein Richtmikrofon umsteigen, also Nierenmikrofon der Keulencharakteristik, wo Sie wirklich eine bestimmte Quelle aufnehmen. Also wenn ich jetzt auf einer belebten Straße draußen jemand interviewen will, dann muss ich natürlich ein Mikrofon mit einer Richtcharakteristik haben. Manchmal kann man das auch umstellen bei Mikrofonen, was die Richtcharakteristik ist, sollte man also wirklich kennen. Ein bisschen komplizierter wird es noch dadurch, dass wir ja meistens Stereosignale aufnehmen und unser Stereo-Raum-Hörempfinden geht durch zwei Phänomene eigentlich. Das eine ist, dass unsere beiden Ohren verschiedene Intensitäten des gleichen Signals wahrnehmen, also das eine lauter und das andere schwächer. Und auch durch Laufzeitunterschiede, dass man weiß, das eine ist weiter weg, weil wenn das ein Signal ist, das irgendwelche Unregelmäßigkeiten hat, wie ein Knall oder so, dann kommt das eine eben früher an als das andere. Es sind aber zwei grundlegend verschiedene Prinzipien, die unser Wahrnehmungssystem benutzt, um Stereoempfinden zu haben. Und wenn ich jetzt zwei Mikrofone aufbaue, dann muss ich die beiden Kanäle aufnehmen, die das gleiche Signal an zwei verschiedenen Orten aufnehmen. Und da gibt es aber ganz verschiedene Varianten, wie ich das sozusagen mache, ob ich stärker die Intensitätsempfindung oder stärker die Laufzeitempfindung berücksichtigen will. Die Intensitätsempfindung geht dadurch, dass ich Richtmikrofone nehme, die ich sehr dicht beisammen habe und um 90 Grad zueinander verdreht, oder kann auch 120 Grad der Winkel sein, aber zueinander verdreht, aufstelle. Damit habe ich insgesamt eine Richtwirkung von meiner Mikrofonanordnung. Also vielleicht zeige ich gleich das nächste Bild hier. Das wäre also diese sogenannte XY-Mikrofonanordnung. Sie haben also zwei Stereomikrofone, die dicht beisammen sind, beide Richtcharakteristik haben. Das Ganze wirkt sozusagen wie eine insgesamt gerichtete Einheit, die aber einen Stereoton aufnimmt und hat eine ganz starke Präsenz. Das heißt, der, was direkt vor meinem Mikrofon ist, ist sehr, sehr deutlich. Alles, was seitlich von dem Mikrofon ist, wird abgeschwächt. Wenn sich irgendwas bewegt durch die Szenerie, dann ist diese Bewegung ganz deutlich zu hören, zu erkennen. Allerdings geht der Raumeindruck ein bisschen verloren. Wenn ich den Raumeindruck haben will, wo jetzt wirklich, also wenn ich als Hörer wirklich platzieren können will, statisch, wo sind denn eigentlich in dem Raum bestimmte Gegenstände, bestimmte Schallquellen, dann empfiehlt sich diese AB-Stereophonie, wo man zwei Mikrofone mit Kugelcharakteristik in einem Stereobasis, typischerweise 50 cm Abstand aufstellt. Also auch da steckt eine ganze Menge an Wissen drin. Es gibt auch neuere Technologien, die, ja, so neu sind sie auch wieder nicht mehr, die versuchen noch stärker in das menschliche Hören sozusagen sich reinzuempfinden. Zum Beispiel diese Kunstkopfstereophonie, wo Sie einen Kopf haben, der die akustischen Eigenschaften des menschlichen Kopfes weitestgehend nachbildet und indem die Mikrofone an den Stellen der Ohren sind. Manchmal auch, indem man gar nicht erst einen künstlichen Kopf nimmt, sondern einen Originalkopf und einem Menschen die Mikrofone in die Ohren steckt. Dann hat man das gleiche Prinzip. Das geht natürlich nur dann, wenn Sie das entsprechend erzeugte Signal auch über Kopfhörer abhören. Dann haben Sie einen extrem starken räumlichen Eindruck. Also wenn Sie mal Gelegenheit haben, im Radio oder so gibt es manchmal irgendwie Hörspiele in Kunstkopfstereophonie noch gelegentlich, ist eine ganz interessante Erfahrung. Ja, das war also nochmal die Zusammenfassung für die Mikrofonierverfahren. Übrigens sieht man da, dass auch die Leute immer noch weiter basteln. Also das hier nennt sich ORTF-Mikrofonierung. Das ist keine geheimnisvolle Abkürzung. Das ist einfach eine französische Fernsehanstalt, die das erfunden hat. Also da wird da noch dran gebastelt. Mikrofonierung ist schon eine gewisse Arbeit. Sie müssen einen Mikrofontyp auswählen, Richtcharakteristik, müssen es zur Schallquelle richtig platzieren. Und wenn Sie jetzt anschauen, dass eine Aufnahme von einem Symphonieorchester gemacht wird, dann werden Sie feststellen, dass, wenn das professionell aufgenommen wird, dass da eine ganze Menge Mikrofone platziert werden. Da gibt es welche, die irgendwie an Drähten irgendwie oben über dem Orchester schweben, über den Streichern. Es gibt welche, die direkt vor einzelnen Instrumenten sind und so weiter. Und die Kombination aller dieser Mikrofone richtig auszurichten, ist also eine Sache, naja, wo man eigene Spezialisten natürlich ausbildet. Was wir wissen müssen noch, ist, dass es eine Menge Dinge gibt, die schiefgehen können. Insbesondere, wenn Sie sehr nahe an Mikrofon reinsprechen, dann werden die tiefen Frequenzen angehoben. Sie haben auch meistens nicht nur den direkten Ton, sondern auch Reflexionen davon, was auch ärgerlich sein kann, was man darauf achten muss, dass man das irgendwie wegkriegt. Und Sie haben oft Popgeräusch. Also wenn Sie ein Mikrofon besprechen, beim menschlichen Mund haben Sie halt immer irgendwie poppende Laute. Und die werden verstärkt, wenn Sie das Mikrofon nah besprechen. Genauso, wenn Sie das Mikrofon draußen hinhalten, irgendwo ein Interview machen wollen, es ist Wind, so wie es gestern war, dann haben Sie eine ganze Menge einfach von dem Windrauschen. Deswegen, kennt man ja aus dem Fernsehen, haben viele der Mikrofone, die man dann so im Feld einsetzt, diesen Popschutz drauf, also eine Schaumstoffhülle, die letztlich bloß dafür da ist, das so ein bisschen wegzudämpfen, den Einfluss von Wind und Nahbesprechungseffekt. Ich habe von diesem Herrn Raffaseder, der hat sich die Mühe gemacht, mal, so hört man auch, dass das ein Österreicher ist, in sein Mikrofon zu sprechen und einmal ganz nah ans Mikrofon ohne Popschutz und einmal ein Stückchen weiter weg und zwar unterhalb des Mikrofons. Das kennen Sie vielleicht auch aus der Studiotechnik, so aus dem Film, dass die Mikrofone oft über dem Sprecher, leicht über dem Sprecher hängen und mit einem Popschutz.
Im Sommer begibt sich Peter häufig ins Freie und beobachtet die Vögel.
Ja, da haben wir also bei diesen Bs und Ps ganz deutlich gemerkt, dass das eben dieses Poppen eben überverstärkt wird.
Im Sommer begibt sich Peter häufig ins Freie und beobachtet die Vögel.
Und das ist einfach der Unterschied, wenn Sie die gleiche Aufnahme eben mit Popschutz machen und nicht direkt am Mikrofon, dann klingt das Ganze irgendwie viel menschenwürdiger. Also das sind so Kleinigkeiten, die aber letztlich dann, wenn Sie selber Aufnahmen machen, halt schon viel ausmachen. Ja, Lautsprecher erkläre ich Ihnen noch, weil das ist ziemlich in Analogie geht zu den Mikrofonen und dann machen wir die Pause. Das ist eigentlich genau das Gegenstück. Ne? Ich habe elektrotechnische Effekte, ich habe Spannungsschwankungen und will jetzt die Luft sozusagen in Bewegung setzen. Da ist es tatsächlich so, dass eine Technologie weitestgehend sich durchgesetzt hat, das sind die elektrodynamischen Lautsprecher. Was überhaupt nicht so heißen muss, dass das so bleibt. Und es ist auch nicht so, dass das Einzige ist. Es gibt elektrostatische Lautsprecher, es gibt auch die Elektret-Lautsprecher, da gibt es piezoelektrische Lautsprecher, also gerade die ganz billigen, die Sie so irgendwo im Kinderbuch drin finden, im Bilderbuch oder so. Die sind natürlich nicht elektrodynamisch. Aber diejenigen, also wenn Sie jetzt eine Stereobox anschauen, eine typische, die ist elektrodynamisch aufgebaut. Und da gibt es drei verschiedene Versionen, die kommen gleich auf der nächsten Folie noch mal ein bisschen genauer. Das eine ist ein Konuslautsprecher, der im Prinzip eine große Membran in konzentrische Schwingungen versetzt. Das heißt, Sie haben Schwingungskreise, die sich auf der ausbreiten. Das ist insbesondere für tiefe Frequenzen interessant. Und Sie haben Kalottenlautsprecher, dort haben Sie ein kleines Element, das nach vorne und hinten schwingt, was insbesondere für hohe Frequenzen interessant ist. Und dann gibt es noch die Dinger, die auf Englisch oft Tannoys genannt werden, also Druckkammerlautsprecher, Megafone und sowas, diese Anlagen, die Sie als Durchsageeinrichtungen in der Industrie oder so finden, die haben im Prinzip noch einen zusätzlichen akustischen Verstärker, so einen Trichter eigentlich wie beim alten Grammophon und haben eine ganz starke Richtcharakteristik. Also das heißt manchmal Hornlautsprecher, die kommen aber von der Bauweise her nur selten in der Musikwiedergabe vor, gibt es auch, aber meistens eher so für Durchsagen und Ähnliches. Das ist durchaus bemerkenswert hier, der Unterschied zwischen Konus- und Kalottenlautsprecher. Beim Konus, wie gesagt, haben Sie eine Spule, die schwingt in einem Magnetfeld und dadurch, dass sie diese Wechselspannung in die Spule einspeisen, fängt das eben an zu schwingen, entsprechend dieser Spannungsschwankungen. Und sie haben vorne eine Membran aufgespannt und die wird sozusagen angeregt zu schwingen. Und die eigentliche Schwingung haben sie als Wellen auf dieser Membran, die konzentrisch von der Mitte nach außen in dieser Membran sich bewegen. Das sind typische Tieftonboxen. Also wenn Sie mal irgendwie eine Stereobox aufmachen, ein bisschen bessere mit Mehrwegesystem, dann finden Sie dort irgendwie relativ große Bauelemente mit meistens dunklen großen Flächen. Das sind die Tieftonelemente, das sind Kronos-Lautsprecher. Und dann finden Sie daneben oder was drüber, finden Sie noch relativ kleine Elemente mit oft so einem silbernen runden Ding in der Mitte. Das sind Kalottenlautsprecher, bei denen keine Membran in dem Sinn aufgespannt ist, sondern die Membran vorn auf der Spule wirklich drauf sitzt. Die sind insbesondere dafür da, da hat man auch weniger bewegte Masse natürlich, um sehr hohe Frequenzen wiederzugeben. Man merkt auch schon, dass dieser Kalottenlautsprecher viel stärker natürlich eine Richtung vorgibt. Also das schwingt viel stärker in dieser einen Richtung raus, wo der Anstoß passiert, während diese Membran eben viel stärker, sieht man ja auch an diesem Konus, wie der überhaupt aufgebaut ist, die Membran im Konuslautsprecher viel stärker in den Raum sozusagen wirkt. Das Ganze baut man in eine Box ein, was auch jetzt nicht bloß dafür da ist, dass die Lautsprecher irgendwo festgemacht sind, sondern auch um wirklich einen starken Effekt in der Schallerzeugung zu produzieren, weil sonst, wenn Sie hier vorne Druck erzeugen und das ist da hinten offen, dann fließt das gleich wieder hinten rein sozusagen, also gleicht sich das sofort an Ort und Stelle wieder aus und die Luftdruckschwankung breitet sich gar nicht aus. Das heißt, man will wirklich sozusagen einen akustischen Kurzschluss sozusagen vermeiden. Allerdings, wenn man es in ein Gehäuse einbaut, dann hat man natürlich das Problem, dass man natürlich nach vorne den Schall erzeugt und nach hinten irgendwie auch. Also gerade bei diesen Bass-Konus-Lautsprechern, die schwingen natürlich in beide Richtungen und nach hinten ist irgendwie verloren, weil der ganze Sound geht praktisch nur in die Box rein. Das benutzt man, das Prinzip sozusagen, das auch noch mit zu nutzen in sogenannten Reflexboxen. Das heißt, man nimmt den Schalldruck nach hinten auch noch und leitet den nach vorne um. Das ist bei Bass auch nicht so furchtbar schwierig, bei dem ja die Richtung und die räumliche Wahrnehmung nicht wirklich so problematisch ist. Das heißt, es sind dann solche Dinge. Hier schwingt die Membran. Da geht natürlich einerseits das nach draußen. Andererseits haben sie eben auch diese Schwingung nach innen und das sind also wirklich jetzt Lufthohlräume. Durch eine entsprechende Bauweise gibt es hier unten noch ein weiteres Austrittsloch, wo das sozusagen nach vorne auch rausgeleitet wird, der eigentlich nach hinten entstehende Schalldruck. Können Sie auch, wenn Sie Bass-Reflexboxen anschauen, einfach bewundern, dass wenn man drauf schaut, sieht man es einfach, da ist noch dieses Loch. Oder bei Subwoofern gibt es das auch, da liegt das Ganze manchmal einfach auch sozusagen auf dem Rücken, dass der nach oben geht und trotzdem haben Sie dann seitlich rundum vielleicht Ausgleichslöcher, wo der Druck, der nach unten geht, noch ausgeführt wird. Also eine ganze Menge interessante Bauformen. Für uns ist insbesondere wichtig, dass man den Unterschied zwischen Bass und also Tieftonlautsprechern und Hochtonlautsprechern kennen. Die Tieftonlautsprecher können wir im Prinzip relativ frei platzieren, dass wir wissen, dass die Lautsprecher, wenn man sie aus der Box rausnimmt, nicht mehr so furchtbar gut klingen. Und dass wir natürlich mehr auf den Anfang zurückgreifend an die Impedanz von den Lautsprechersystemen denken. Im Prinzip kommen die Lautsprechersysteme in der Regel schon als fertig konfiguriertes Gerät, das heißt, da sind Frequenzweichen drin, die dann eben die entsprechenden Frequenzanteile auf die verschiedenen Lautsprechersysteme verteilen. Okay, ich habe versprochen, dass ich an der Stelle Pause mache. Was man nach der Pause machen, geht so ein bisschen in den Bereich Bearbeiten von Signalen, Filtern von Signalen. Dann fangen wir um 10:50 wieder an. Ja? Ja, wir waren bei so Lautsprecherbauformen und das nächste Thema ist zunächst mal noch ein Grundlagenthema, wird man gleich sehen, wofür man das braucht. Das hängt nämlich damit zusammen, dass ich ja alle diese Geräte auch irgendwie anschließen muss. Ich kann die ja nicht einfach sozusagen bloß nebeneinander stellen. Da hat man es zu tun damit, dass verschiedene Signale sich immer wieder überlagern. Und da sollte man vielleicht sich noch mal erinnern, haben wir auch schon in digitalen Medien gemacht, was passieren kann, wenn insbesondere zwei periodische Signale gleichzeitig da sind. Insbesondere, wenn wir das Signal genau der gleichen Frequenz zweimal da haben. Das passiert durchaus, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie bei Übertragungen eben zum Beispiel den Stereokanal, die beiden Kanäle haben, dann haben Sie im Prinzip zweimal genau das gleiche Signal. Und die Frage ist, was tun die beiden Signale miteinander, wenn sie sich sozusagen, wenn sie auf der gleichen Leitung sind oder wenn sie durch irgendwelche Störkopplungen das andere Signal mit erreichen. Also wenn ich zwei Schallwellen genau gleicher Frequenz habe, dann gibt es diese zwei Möglichkeiten der konstruktiven und der destruktiven Interferenz. Also wenn die in Phase sind, das heißt, wenn der Beginn der Nulldurchgang so einer Sinusschwingung genau gleichzeitig ist, dann ist es natürlich so, dass wenn das eine Signal das Maximum hat, hat das andere auch ein Maximum, dann addieren sich die beiden Amplituden, das heißt, die verstärken sich gegenseitig. Und der nächste Nulldurchgang ist wieder genau gleichzeitig und bei der negativen Amplitude verstärken sie sich in der anderen Richtung gegenseitig. Das heißt, die beiden Signale verstärken sich. Wenn das Gegenteil passiert, dass die gegenphasig sind, das heißt, wenn das eine Signal, also Nulldurchgang ist auch noch gleich, ich habe vorher das nicht ganz richtig gesagt, das ist jetzt eine Sinusschwingung, wenn der Nulldurchgang auch gleich ist, aber wir sind hier sozusagen in der nächsten Phase schon drin, also wir sind bei dem zweiten Signal die Hälfte der Laufzeit versetzt, dann haben Sie das zweite Signal genau so, dass dort, wo das erste Signal die Spitze in der Amplitude hat, das zweite die negative Spitze in der Amplitude und genauso, wenn das erste die negative Spitze hat, das zweite die positive und wenn Sie das Ganze zusammen integrieren, dann kommt im Idealfall, wenn es sonst keine Störeinflüsse gibt, genau eine Nulllinie raus. Das heißt, die heben sich gegenseitig auf, die sogenannte destruktive Interferenz, Subtraktion der Amplituden. Da muss man übrigens aufpassen, diese Interferenzen, die passieren an verschiedenen Stellen. Also schon allein, wenn Sie Lautsprecher anschließen, kann Ihnen das passieren, wenn Sie, das sind ja logischerweise zwei Kabel, die Sie da haben, die Sie an Lautsprecher anschließen, die werden oft mit gar nicht mit irgendwelchen Steckern angeschlossen, sondern schlicht über Schraubverbindungen. Und wenn Sie die beiden vertauschen aus Versehen, nicht den sozusagen auf dem Weg vom Verstärker zum Lautsprecher einmal die beiden Pole vertauschen, dann kann es Ihnen passieren, dass Ihre zwei Lautsprecher, die Sie angeschlossen haben, dass die gegenphasig angesteuert werden und dass Sie ein extrem schwaches Signal insgesamt haben. Das heißt, dass der Stereoeffekt eher dafür da ist, sozusagen den Sound schlecht zu machen. Also die beiden Lautsprecher arbeiten gegeneinander. Also das ist was, das tatsächlich an vielen Stellen immer wieder vorkommt. Was ein Phänomen ist, das man an der Stelle einfach noch erwähnen muss, wenn die Frequenzen nicht genau gleich sind, sondern in dem gleichen Größenordnung, aber nur eine Kleinigkeit unterschieden, dann passiert sowas, dass wir eine Zeit lang konstruktive Interferenz haben und nach einer gewissen Zeit hat die Differenz sich so ausgeglichen, dass sie negative, destruktive Interferenz haben, dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, sie haben insgesamt sozusagen einen Amplitudenverlauf, der von einer Verstärkung zur Abschwächung zu einer Verstärkung zur Abschwächung geht und haben also ein Signal mit einer deutlich niedrigeren Frequenz, mit der Differenz der überlagerten Frequenzen, was sich dann das Schwebungssignal nennt. Trifft man auch in der Akustik immer wieder, das benutzen Menschen zum Beispiel, wenn sie Saitenstimmen von einem Musikinstrument, dass man eben, solange die noch verschieden sind, hört man das eben wirklich deutlich, weil diese Schwebung entsteht, also gerade wenn sie bloß ein bisschen verschieden sind. Ja, wo die Interferenzen auch eine Rolle spielen, ist jetzt wirklich bei der Anschlusstechnik. Also wir wollen unsere Geräte ja zusammenschalten und dort gibt es zwei verschiedene Grundtechniken. Das eine ist, was wir im Prinzip in der sozusagen Privathaushalttechnik meistens finden, das Minimum, was Sie wirklich brauchen, eine sogenannte unsymmetrische Leitungsführung. Das heißt, Sie haben eine signalführende Leitung und Sie haben ein Nullpotenzial, gegenüber dem das Ganze geführt wird. Diese Leitungen sind typischerweise immer abgeschirmt, das heißt, was Sie immer haben, ist, dass Sie sozusagen einen meistens aus irgendeinem Metallgeflecht, außen eine Hülle haben und in der drinnen ist dann eine Isolatorschicht und da drin ist der eigentliche Leiter. Und eine einfache Möglichkeit ist, dass Sie hier diese Abschirmung außenrum, diese Hülle hier als Erdung nehmen und das da drinnen ist Ihr Leiter. Das wäre eine klassische unsymmetrische Schaltung, unsymmetrische Leitungsführung. Durch die Abschirmung haben Sie den Effekt, das führt man auf Erdepotenzial, also auf das Gehäuse meistens, und damit hat man zunächst mal eine gewisse Chance, dass irgendwelche Magnetfelder und andere Störfelder, die da sind, nicht sich zu stark auf die Leitung auswirken. Aber trotzdem ist es so, dass eben Störeinkopplungen möglich sind. In der Studiotechnik haben sie es sehr oft mit symmetrischer Beschaltung zu tun. Also Englisch heißen die unbalanced und balanced. Und das trifft man tatsächlich sehr häufig. Also wenn ich zum Beispiel hier auf dieses Gerät hier schaue, dann steht auf dem drauf Audio Output XLR Balanced und hier steht Input Unbalanced. Anball, das ist das, wo jetzt gerade mein Mikrofon hier reingeht. Das ist dieser nicht balancierte Eingang, unsymmetrische Eingang, also die einfache Technik, die wir jetzt benutzen hier vom Mikrofon zum PC hin. Der symmetrische Leitungsführung ist so, dass Sie statt dieser einen Leitung da drin sich zwei spendieren und dass Sie auch keine Erdung brauchen, sondern Sie haben eine Abschirmung außenrum und die Erdung hat nichts mit dem Signal zu tun. Und auf diesen beiden Signalleitern haben Sie das Signal um 180 Grad Phasen verschoben, also sprich gespiegelt sozusagen im Verlauf. Und das bedeutet, dass wenn irgendwelche Störeinkopplungen passieren, wenn das eine Signal sozusagen in einer Richtung verzerrt wird, das andere in der Gegenrichtung verzerrt und die beiden heben sich in der Gesamtwirkung, also diese Störeinkopplungen, wieder auf. Das heißt, wir haben so grundsätzlich diese zwei Techniken, sozusagen das, was man sich merken muss. Unsymmetrisch heißt einfach eine Leitung, einfache Technik, englische Abkürzung, nicht balanciert. Und wenn Sie eine aufwendige Studiotechnik haben, dann haben Sie mit größeren Steckern, größeren Leitungen und so weiter zu tun. Also auch wenn Sie jetzt hier einfach die Stecker anschauen, die da verwendet werden, gerade in dem kleinen Kästchen hier von Sennheiser, dann ist diese unsymmetrische Beschaltung hier ist als Klinkenstecker ausgeführt. Das ist auch typisch dafür, dass man das mit Klinkensteckern macht. Und wenn Sie hinschauen, was bei dem balancierten Ausgang passiert, dann ist das als sogenannter XLR-Stecker ausgeführt. Also hier auch gleich ein viel größerer Anschluss, braucht man einen speziellen Stecker, ist hier seitlich dran. Das schaut so aus. Dort haben Sie drei Pole drin, also für die Erdung und die beiden signalführenden Leitungen. Das ist so eine Sache, die augenscheinlich irgendwie den Unterschied zwischen Studiotechnik oder hochwertigerer Technik und der Amateurtechnik ausmacht. In der Amateurtechnik treffen Sie eigentlich immer diese Klinkenstecker und wenn Sie diese XLR-Stecker treffen, haben Sie schon einen meistens sozusagen höheren Qualitätsanspruch. Übrigens kann man über so einen Klinkenstecker, über so einen zweipoligen Klinkenstecker, den es ja auch in groß und klein gibt, die ganz kleinen kennen Sie so von den Musikspielern und die, von denen wir jetzt in der Anschlusstechnik, Audioanschlusstechnik reden, die sind normalerweise die großen, 6,3 mm, die haben zwei Pole in der Regel, also die können, es ist ja davor noch eine Isolation drin, es sind zwei Pole und die können Sie benutzen, entweder auch um dann eine symmetrische Beschaltung zu übertragen, würde schon gehen, dann aber nur ein Monosignal, was man meistens macht mit denen, ist, dass man die zwei Pole benutzt, um ein Stereosignal zu übertragen. Okay, Klinkenstecker ist also eine Anschlusstechnik, den XLR-Stecker, diesen dreipoligen Stecker, den trifft man auch. Der ist ganz klassisch, wenn Sie ein Mikrofon anschließen, dann finden Sie den eigentlich immer als Mikrofonanschluss bei Kondensatormikrofonen. Der wird auch verwendet für digitale Übertragung. Da gibt es einen Standard, der nennt sich AES-EBU. Das ist also AES, weiß ich gar nicht, was das heißt, aber EBU ist die European Broadcasting Union, also aus dem Fernsehbereich. Was insbesondere eine interessante Sache ist, die man immer wieder sieht, sind diese RCA-Checks, von denen man immer nicht genau weiß, wie man die aussprechen soll. Cinch ist, glaube ich, die richtige Aussprache. Manchmal werden sie auch anders geschrieben. Das kommt wohl von einer amerikanischen Firma, Cinch Connectors, die steht zumindest irgendwo in Wikipedia-Behauptungen, die den Stecker produziert hat, aber nicht erfunden. Also wirklich entwickelt hatten die Radio Corporation of America, also ein amerikanischer Rundfunksender eigentlich, die aber dann auch im Technikbereich sehr aktiv waren, also Schallplattenproduktion und Schallplattengerätstandards auch definiert haben. Und diese RCA, die haben diese Stecker zunächst mal definiert. Die kennen Sie, das sind so die Standard-Audio-Stecker, die Sie im Heimbereich treffen, wenn Sie eine Stereoanlage irgendwie zusammenstecken. Unsymmetrische Beschaltung in der Regel, im professionellen Einsatz treffen Sie die nur relativ selten, zumindest im analogen Bereich. Was es gibt, ist noch ein digitales Interface, gehört jetzt heute eigentlich nicht zum Stoff, aber es ist irgendwie, wenn wir schon bei den Steckern sind, müssen die an der Stelle mit dazu. Was da der beliebteste Standard ist, dieses SPDIF, Audio Engineering Society, habe ich gerade von meinem Spickzettel gelesen hier. Ich habe jetzt schon einen Teleprompter hier. Okay, das SPDIF ist noch so eine geheimnisvolle Abkürzung, da habe ich es mal aufgeschrieben, das ist das Sony Philips Digital Interface. Also die zwei Firmen, die sehr oft kooperiert haben, zum Beispiel auch in der Definition von der CD, haben auch einen digitalen Anschlussstandard definiert, über den im Prinzip ganz einfach digitalisierte Signale übertragen werden, ohne Kompression, einfach die rohen Sample-Folgen. Und da gibt es eben auch zwei verschiedene Anschlussmöglichkeiten, entweder eine optische Schnittstelle, die hier ganz deutlich zu erkennen ist, die wird meistens mit so Kunststoffsteckern verschlossen, wenn nichts angeschlossen ist, und dann eben auch diese RCA-Stecker, um auf elektrischen Signalweg das Digitalsignal zu übertragen. Das ist natürlich ein sehr hochwertiger Einsatz von den Cinch-Steckern hier. Also das ist dann letztlich ja bloß sozusagen der Übertragungsweg, über den ein Digitalsignal kommt. Also dieses Beispiel hier wäre jetzt eine digitale Soundkarte, bei der Sie haben Ein- und Ausgabe optisch und elektrisch sozusagen. Und wenn der SPDIF davor steht, dann merkt man daran, dass das digital ist. Also das sind so eine Reihe von Abkürzungen und, sagen wir, gängigen Bauformen, die man so trifft in der Anschlusstechnik. Ja, jetzt gibt es verschiedene Geräte, die so rumstehen in einem Tonstudio. Ich kann die auch nicht ausführlich machen, aber zumindest die wesentlichen Typen davon mal zu erklären. Ein Gerät, über das ich dann auch noch mal in der Anwendung ein bisschen jammern werde, ist der Dynamikkompressor, Compander. Der kommt ursprünglich, oder der Einsatz von diesem Gerät kommt daher, dass wir es ja in der Analogtechnik ganz stark mit Rauschstörungen zu tun haben. Also wenn Sie was auf Tonbandaufzeichnungen aufzeichnen zum Beispiel, dann haben Sie natürlich das Bandrauschen. Das ist unvermeidbar, das entsteht einfach durchs Aufnehmen, Abspielen des Bands. Das ist immer so ein leises Grundrauschen. Dieses Grundrauschen kann ich herausfiltern, das ist kein Problem, weil das hat eine ganz spezifische Frequenz, ein bestimmtes Frequenzspektrum. Das wäre nicht so schwer. Das Problem ist, dass mein Signal dann halt in diesem Grundrauschen zum Teil mit drin ist. Das heißt, es gibt Signalanteile, die in diesem Grundrauschen verschwinden, die nicht vom Pegel her und auch von der Frequenz her mit diesem Grundrauschen nicht zu unterscheiden sind. Also was mache ich? Ich muss irgendwie dieses Signal von dem Rauschen trennen. Und eine Möglichkeit ist, dass ich das Signal sozusagen in der Lautstärke anpasse, dass ich den Pegel in den Bereich hebe, dass mein Signal nicht mehr in dem Rauschen untergeht. Und nachher das wieder, dann filtere ich das Rauschen raus. Und nachher korrigiere ich mein Signal wieder. Das ist sozusagen ein Ursprung, warum man über Kompression und Expansion von Dynamik, also von Lautstärke in dem Signal zunächst mal angefangen hat zu arbeiten. Das sind diese Produktstandards Dolby, ABC, SR, die Sie bei Tonbandgeräten kennen. DBX ist wahrscheinlich nicht mehr bekannt, war ein deutscher Standard in dem Bereich von Telefunken, glaube ich. Was interessant ist, ist, dass diese Compounder und Expander eben auch als separate Bauelemente wirklich existieren. Und wenn wir nachher gleich sehen, zum Beispiel in der Rundfunktechnik ganz massiv benutzt werden, um Musik sozusagen in der Lautstärke, im Lautstärkevolumen, in der Dynamik zu verändern. Also das ist eine Gerätschaft, die man findet. Für die Anwendung in der Nachbearbeitung von Musik kommt dann gleich noch ein eigener Bereich. Das Kernstück, das man da in dem Tonstudio hat und was Sie im Prinzip ja auch in jedem auch kleinen Audiolabor finden, sind Mischpulte. Ein Mischpult ist so, ja, so ein Ding hier. Ja. Das ist irgendwie das so ein bisschen auch ein Statussymbol von einem Audiolabor, denke ich. Ich frage mich immer wieder, ob diese Mischpulte nicht irgendwie mit weniger mechanischem Aufwand auch realisiert werden könnten heutzutage. Aber das scheint auch irgendwie dazu zu gehören, dass man mit so einem Ding umgeht. Die sind auch sehr teuer. Und das Grundprinzip ist aber eigentlich nicht so furchtbar schwierig. Man hat es mit vielen Eingängen zu tun und einem Ausgang. Und für jeden Eingang kann ich separat den Pegel einstellen, kann den sozusagen vorverstärken, kann ihn eventuell auch entzerren, was bei bestimmten Eingängen, zum Beispiel wenn es von der Schallplatte kommt, notwendig sein kann, oder von einem Mikrofon kann es auch sein, dass ich einen entsprechenden Vorverstärker brauche. Ich kann den Klang einstellen, da reden wir auch noch drüber, kann dann sozusagen den Anteil, also wir haben jetzt zwei Pegeleinstellungen, die Pegeleinstellung Gain ist sozusagen, was ist die grundlegende Anpassung, dass die sozusagen zunächst mal alle auf der richtigen Höhe zueinander sind im Pegel, und dort unten die Pegeleinstellung im Fader, das ist, wie will ich es einmischen, also will ich es jetzt in dem Gesamtsignal drin haben. Wenn ich das Signal einblenden will, dann fahre ich den Fader eben zum Beispiel langsam hoch, wenn ich es ausblenden will, fahre ich den Fader runter und der Gain bleibt komplett unverändert. Also auch das ist eine Terminologie, die man dauernd findet. Auch das ist hier zum Beispiel, wenn Sie auf dieses kleine Kästchen schauen, das da vorne steht, da ist auch ein kleiner Drehknopf Gain drauf und der ist ausschließlich dafür da, eben den Pegel, den jetzt dieses Gerätchen liefert, anzupassen, dass der eben optimal auf die Eingabe von dem anschließenden Gerät passt. Pegelanpassung einfach. Was ein Mischpult auch noch kann in der Regel, ist, dass es Dinge ausschleifen kann. Das heißt, man hat in dem Signalweg einzelner Gänge, einzelner Kanäle, habe ich erstens die Möglichkeit, das auf einen Monitor zu schalten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das separat anzuhören, was da drauf ist. Und ich habe die Möglichkeit, das Signal rauszuschleifen auf ein externes Gerät und dann wieder reinzuschleifen. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass eine ganze Menge Schalter notwendig sind, um das alles zu machen. Also zum Beispiel ein externes Effektgerät. Ja, das bedeutet, wenn Sie diese Mischpulte von, schauen wir es uns nochmal da kurz an, wenn Sie die anschauen, dann ist es so, die Kernidee vom Design ist ja, dass Sie dort oben ganz viele Elemente untereinander haben und hier unten diesen Fader, der in der Regel so ein Schieberegler ist. Und das ist jetzt nochmal ein Versuch, sozusagen das schematisch ein bisschen darzustellen. Sie haben meistens ein großes Feld von diesen einzelnen Kanälen, mehr oder minder. Es gibt ja 4-Kanal-Mischpulte, da haben Sie ja plus 4 davon. Und den Master, das ist dann sozusagen das, was das Gesamtprodukt, den Ausgang beeinflusst. Und wenn Sie jetzt eins dieser Elemente nehmen, das hier in diesen vielen senkrechten Zeilen die Eingabekanäle beschreibt, dann kann man sich das so vorstellen, grob, jedes Mischpult ist ein bisschen anders, aber so ungefähr ist die Struktur dann so, dass Sie Eingänge haben oben, und zwar zum Beispiel einen nicht balancierten, einen balancierten, also einen unsymmetrischen und symmetrischen Eingang, haben wir vorher besprochen, also die einfache Technik und die symmetrische Studiotechnik. Dann haben Sie einen Gain-Regler, mit dem Sie den Pegel einstellen können, und um Platz zu sparen, sind die typischerweise natürlich als Drehregler ausgeführt. Dann haben Sie einen Equalizer, beim Equalizer sage ich gleich nochmal was, wo Sie die Frequenzcharakteristik des jeweiligen einzelnen Kanals beeinflussen können. Dann kommt ein Bereich, in dem Sie dieser lila Bereich, in dem Sie umschalten können, soll das auf einen Monitor geführt werden, soll es auf einen Effektkanal rausgehen und wieder zurück ausgeschleift werden und wieder rein. Und dann kommt sozusagen der Fader-Bereich, wo ich den Anteil über den Schieberegler zum Beispiel einstelle. Und meistens habe ich da, wenn wir haben es mit Stereo zu tun, auch noch einen Panoramaregler. Also das ist das, was man Balance eigentlich bei den Stereoanlagen so kennt, also das, die Position im Rechts-Links-Stereo-Panorama. Heißt meistens Pan in den professionellen Anlagen. Das Ganze gibt es natürlich nicht nur als physikalischer Aufbau, sondern inzwischen sehr häufig digital als Software wirklich realisiert. Also digital ist eine Sache, es kann ja digital physikalisch aufgebaut sein, aber wirklich auch als Software, wirklich nur auf dem Bildschirm und mit der Maus zu bedienen oder auch mit externen speziellen Eingabegeräten. Ich will da jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber bloß zeigen, das Grundprinzip wird natürlich übertragen, diese Metapher, dass wir eben auch irgendwie am oben die Eingänge haben, dann irgendwelche Effekte einstellen, den Gain einstellen können und dann ein Panorama einstellen können und unten den Fader haben. Und hier sieht man auch dann rechts sozusagen nochmal extra das, die Master, da wird der Pegel angezeigt, ich habe den nochmal einen Fader für das Ganze, auch da nochmal einen Panoramaregler und kann hier auch nochmal Effekte am Schluss anwenden. Ja, das Mischen ist zunächst mal relativ offensichtlich, was da passiert, aber man muss natürlich verschiedene Dinge dabei auch verstehen, zum Beispiel diese Equalizer, die da drin sind, das sind letztlich Frequenzfilter. Und Frequenzfilter passieren in verschiedenster Art und Weise. Die Filter beschäftigen uns ja an ganz vielen Stellen. Wir haben Filter bei den Bildern gehabt, Weichzeichner zum Beispiel, oder wir haben eben Filter in der Audiotechnik. Filter sind was, das man generell in der Ingenieurstechnik an vielen, vielen Stellen trifft. Es geht also um ein von der Frequenz abhängiges Übertragungsverhältnis von Eingang zu Ausgang. Ich werde gleich zeigen, dass das sehr wohl in der Analogtechnik natürlich da ist. Da kann man das bauen, indem man ganz klassische Elektronikbausteine benutzt. Im Prinzip kann man die verschiedenen Eigenschaften von Kondensatoren und Spulen benutzen. Das hatte ich vorher schon mal gesagt, dass die frequenzabhängige Widerstände haben. In der Digitaltechnik macht man das über einen Signalverarbeitungsbaustein, der eben zum Beispiel eine Fourier-Transformation machen kann und dann wirklich gezielt Frequenzanteile beeinflussen. Oder ich mache es wirklich eben in Software auf einem Rechner, wobei man dann immer schauen muss, dass man die Echtzeitanforderungen wirklich berücksichtigt. Die Standardfilterformen haben wir, glaube ich, auch schon mal in den digitalen Medien gehabt. Ein Hochpass, ein Tiefpass, Bandpass und Bandsperre. Habe ich gleich eine Folie noch dazu. Die Spezialfilter, die sind gar nicht so einfach zu bauen. Also Filter, die wirklich ganz präzise mit einer ganz steilen Flanke ausfiltern. Das heißt, es gibt tatsächlich aufwendige Hardware-Realisierungen für Filter und in Software geht es allerdings, muss man sagen, ein ganzes Stück deutlich einfacher. Und deswegen ist es gerade in der Nachbearbeitung, wenn es nicht live geht, eben sehr häufig einfacher, das mit Software zu machen. Ja, was ist denn ein Hochpass? Nochmal zur Erinnerung und jetzt auch nochmal ergänzt mit der elektrotechnischen Realisierung. Also ein Hochpass ist einer, der hohe Frequenzen passieren lässt. Also wir lassen hohe Frequenzen durch, niedrige blockieren wir. Das lässt sich elektrotechnisch relativ einfach durch ein sogenanntes RC-Glied bauen. Also R ist in der Elektrotechnik immer der Buchstabe für eine Elektronik, für den Widerstand und C für eine Kapazität, für einen Kondensator. Und wenn Sie jetzt in den Signalweg einen Kondensator reinschalten, dann hat der für niedrige Frequenzen einen hohen Widerstand, haben wir ja gesagt. Also für Gleichstrom ist es quasi ein Isolator und für relativ niedrige Frequenzen ist das ein sehr hoher Widerstand. Hohe Frequenzen gehen durch. Das heißt, das kann ich im Prinzip, also wird natürlich technisch dann noch viel komplizierter, aber im Prinzip so aufbauen und durch Dimensionierung der beiden Bauglieder dann auch die Grenzfrequenz einstellen. Und der Frequenzgang ist so, ab einem bestimmten Punkt wird es durchgelassen. Ich habe jetzt nochmal Hörbeispiele. Das ist allerdings der Originalton, ist ein bisschen hässlich, muss ich gleich dazu sagen. Das ist eine Sägezahnschwingung. Die Beispiele stammen auch von dem Raffaseder Buch. Sägezahnschwingung ist hier angedeutet, ist also eine Schwingung, die, naja, die Form von einem Sägezahn hat und damit also ganz scharfe Knicke hat. Und dadurch entsteht ein gewaltiges Obertonspektrum. Das sieht man also an dem Signalspektrum. Das ist also jetzt die Frequenzdarstellung. Also nach rechts Frequenz, nach oben die Anteile. Und da gibt es natürlich eine Grundfrequenz, in der der Sägezahn hier wiederkehrt. Das ist die 1 durch die Periode, die wir hier sehen, ja auch auf der Darstellung. Und dann gibt es aber eben sehr, sehr, sehr viele Oberschwingungen, die auch gleichmäßig abnehmen. Also das ist der Sägezahn. Ärgerlich, ne? Machen wir leiser. Aber jetzt sind wenigstens wieder alle wach. Ich habe den noch zweimal und habe den dann allerdings bloß noch ganz kurz, hoffe ich. Was passiert jetzt, wenn ich dem Ding einen Hochpass verpasse? Das Spektrum, sieht man, wird ab einem bestimmten Punkt abgeschnitten. Das heißt, der ganze linke Bereich ist weg, ab hier irgendwo. Und der Signalverlauf, sehen Sie, verändert sich auch ganz dramatisch. Wir haben diese große Schwingung nicht mehr, sondern nur noch so die kleinen Spitzen quasi bleiben übrig. Schauen wir mal. Okay. So, hört das jetzt mal wieder auf. Jetzt. So, das war jetzt der Sägezahn zuerst mal und jetzt kam der Hochpass hinterher mit dem höheren Ton. Also jetzt hat man es wirklich deutlich gehört, denke ich, dass eben die tiefen Frequenzen verschwunden sind. So, der Tiefpass, wie mache ich den? Genau analog. Der lässt tiefe Frequenzen durch und blockiert hohe Frequenzen. Und von der Schaltung her ist das ein RL-Glied, das heißt, ich habe eine Induktivität drin, eine Spule drin. Und die Spule hat man auch irgendwie vorher, die ist eben gerade ein Widerstand für hohe Frequenzen. Dementsprechend kann man das elektrotechnisch, elektronisch sehr leicht aufbauen. Und ich habe genauso die Möglichkeit, natürlich das digital zu machen. Wenn ich jetzt meinen Sägezahn von vorher nehme, dann passiert was ganz anderes. Er wird sozusagen ja, wie so eine Art Weichzeichner, er wird auf die Basisfrequenz reduziert. Diese ganzen hohen Spitzenanteile, die verschwinden und ich kriege fast sowas wie einen Sinuston raus mit der gleichen Grundfrequenz natürlich. Also das war jetzt mein Sägezahn wieder, bloß ganz kurz, weil er so hässlich ist. Und das ist das, was nach dem Tiefpass rauskommt. Das ist also eigentlich fast eine Sinusschwingung. Also bloß mal, um sozusagen akustisch auch einen Eindruck zu kriegen, man kann wirklich das Signal in seine Bestandteile sozusagen zerlegen und die eben gerade an so einem obertonreichen Signal hört man die auch ganz deutlich, die Unterschiede. Das Gleiche geht natürlich, wirkt natürlich auf Musik exakt gleich, bloß dass wir nicht eine Frequenz haben. Ja, Bandpass, Bandsperre sind sozusagen eigentlich Kombinationen von den Tiefpässen und den Hochpässen. Mit einem Bandpass kann ich einstellen, dass die Frequenzen in einem bestimmten Intervall durchkommt und andere Frequenzen blockiert werden. Bei der Bandsperre mache ich genau das Gegenteil. Ich stelle ein, dass bestimmte Frequenzen nicht durchgelassen werden. Also hier sieht man beim Bandpass in dem kleinen Bereich werden die Frequenzen zugelassen. Bei der Bandsperre werden sie in einem bestimmten Bereich weggenommen. Und hier wieder mal unser Sägezahn und was nach einem Bandpass rauskommt, da sieht man also, man hat sozusagen einen relativ kleinen Anteil aus den Oberschwingungen und die hohen Oberschwingungen sind weg. Also im Spektrumsbild sieht man es immer viel deutlicher als im Signalverlaufsbild. Das ist auch vielleicht so eine Sache, die man sich merken kann, dass generell solche Effekte zu beurteilen eben im Spektrum einfacher ist. Deswegen ist es auch über Fourier-Transformation im Spektrum dann natürlich leichter zu berechnen. Und wenn Sie eine Bandsperre haben, sehen Sie hier auch ganz deutlich, wo gesperrt worden ist. Da ist ein Teil der Obertöne eben von zwischen der Grundschwingung und den ganz hohen Obertönen ist rausgenommen worden. Ja. Das war wieder ganz kurz der Sägezahn und das Ergebnis von dem Bandpass und das Ergebnis von der Bandsperre. Und auch da ist wieder so, dass der Bandpass, der hat diese ganz hohen Oberschwingungen nicht so dabei, deswegen klingt der angenehmer. Während der Bandsperre haben Sie diese hohen Obertöne mit drin, die sozusagen dieses leicht Unangenehme an dem Ton wohl am meisten ausmachen. Okay. Jetzt ist es natürlich so, dass ich solche Glieder nicht einzeln aufbauen will, sondern dass ich das systematisch einsetzen will, um Ton zu beeinflussen. Das heißt, ich muss irgendwelche Bedienelemente dafür haben. Das sind diese berühmten Equalizer, die Sie an vielen Stellen treffen. Also ich habe hier auch zufällig einen auf dem Tisch stehen, habe ich gemerkt, bei diesem alten Kassettenspieler, den ich als Box missbrauche. Da ist auch ein kleiner Equalizer mit drauf, da sind hier irgendwie 5 Knöpfe und an denen, oder 5 so kleine Schieberegler, und an denen steht 100 Hertz, 400 Hertz, 1 Kilohertz, 4 Kilohertz und 10 Kilohertz. Das ist also ein klassischer, einfacher Equalizer und die finden Sie an ganz vielen Geräten auch im Haushaltbereich, wie man daran sieht. Ursprünglich kamen die eigentlich daher, dass wenn ich verschiedene Quellen, Signalquellen habe, die auf verschiedene Art aufgenommen sind, zum Beispiel verschiedene Mikrofone, dann haben die verschiedene Charakteristiken, einen verschiedenen Frequenzgang, sagt man. Also dass bestimmte Mikrofone eben die höheren Frequenzen besser aufnehmen, stärker übertragen als andere. Und dann muss ich, wenn ich diese zwei Mikrofontypen zusammen mische, muss ich das ausgleichen können, dass ich jetzt bei dem Mikrofon, das irgendwie die Höhen überbetont, dass ich da die Höhen ein bisschen runternehmen kann. Inzwischen ist es so, dass die Equalizer an ganz vielen Stellen eingesetzt werden, dass die im Tonstudio auch massiv benutzt werden, um den Klang zu verändern, auch in der Wiedergabe immer benutzt werden. Also das merken Sie, also die einfachste Form von einem Equalizer sind diese Knöpfe Höhen und Tiefen, die man an einem Audiogerät hat. Und je teurer die Stereoanlage ist, umso wahrscheinlicher ist, dass Sie dann irgendwo einen Knopf finden, mit dem Sie alle diese Dinge ausschalten können und direkt an der Klangbeeinflussung vorbei das Signal wiedergeben. Also ist im Wiedergabebereich durchaus umstritten, ob man es verwenden will, aber in der Studiotechnik natürlich massiv verwendet. Ein Einsatz, den man häufig findet, ist sowas wie hier, so eine Badewannenkurve, wo man die Höhen und die Tiefen anhebt, um den Klang insgesamt sozusagen ja, voller zu machen, wirkungsvoller. Loudness heißt das manchmal auch, so eine Taste, dann klingt es insgesamt einfach auch bei niedriger, echter Lautstärke so, als würde es lauter abgespielt. Ist eigentlich nicht wirklich jetzt große Studiotechnik, aber eine Anwendung von Equalizern. In der Studiotechnik hat man aufwendige Geräte, die zum Teil eben wirklich sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten bieten. In dem Fall sind diese vielen Regler nebeneinander eben jetzt keine Fader, wie man sie im Mischpult hatte, sondern sind einzelne Beeinflussungselemente für jeweils ein kleines Frequenzband. Das heißt, da steht auch, dass es doppelt ausgeführt und jeweils Stereo ist. Und da steht eben da drüben, kann man nicht gut lesen, aber geht irgendwie 20, 120 und so irgendwo steht da mal 1K, 10K oder so. Da stehen also die Frequenzen drüber. Das sind also jeweils Frequenzbänder um eine Mittelfrequenz, die ich einstellen kann. Und der große Vorteil, warum der auch grafischer Equalizer heißt, ist, dass ich natürlich mit einem ersten Blick, mit einem einfachen Blick auf diese Einstellelemente sofort erkennen kann, wie die Beeinflussung ist, man die auch gut merken kann. Trotzdem ist es natürlich so, dass heutzutage viele von denen auch digital ausgeführt sind, dass ich mir die Einstellungen abspeichern kann, wieder abrufen und sehr häufig diese ganze Bedienung auch nur über ein Softwarepanel stattfindet. Das sind zwei Konzepte von Equalizern, die man kennen muss. Das eine ist der grafische Equalizer, der wirklich Frequenzbänder hat, wo ich jeweils einzeln einstelle, wie der Anteil ist. Das zweite ist ein parametrischer Equalizer, das ist jetzt auch ein aufwendiges Gerät aus der Studiotechnik, auch wieder zwei Kanäle. Und wenn Sie das links hier anschauen, dann haben Sie hier vier Regler zunächst mal. Das sind vier verschiedene Frequenzbereiche, um die es geht. Und bei den beiden mittleren haben Sie die Möglichkeit, noch zusätzlich Also Sie haben bei allen Vieren haben Sie hier oben den Regler, mit dem Sie die Frequenz einstellen können, auf der er wirkt. Und bei den beiden mittleren haben Sie noch zusätzlich einen weiteren Regler, an dem Q dran steht. Also was man mit denen machen kann, mit den parametrischen Equalizern, ist, dass Sie die Mittelfrequenz einstellen, über die er tatsächlich filtert. Das ist also hier mit diesen oberen Reglern zum Beispiel. Dann können Sie die Bandbreite einstellen, in dem Fall nur bei zwei von den vier Filtern können Sie dieses Q einstellen und das ist die Bandbreite relativ zur Mittenfrequenz. Also muss ich das so vorstellen, die Formel ist im Prinzip hier angegeben. Also wenn Sie ein großes Q haben, dann bedeutet das, dass Sie ein sehr schmales Band haben, in dem der Filter nur wirkt. Und das können Sie hier einstellen mit diesen zum Beispiel Reglern, gehen wir von 0 bis 4 in dem Fall. Und dann oben unten die großen Regler, das ist natürlich die Verstärkung bzw. Dämpfung. Der hat das in der Mitte 0 und geht im positiven und negativen Bereich. Da kann ich also den speziellen ausgewählten Frequenzbereich eben dann gezielt verstärken oder dämpfen. Das heißt, ich habe da eine ganz andere Steuerung. Ich habe nicht sozusagen irgendwie das gesamte Frequenzbild und stelle sozusagen die einzelnen Teilbänder ein, sondern ich suche mir bestimmte Einzelfrequenzen raus und sage dann, in dem Bereich ganz gezielt will ich verstärken oder abschwächen, und ich sage dann noch zusätzlich sozusagen in der Umgebung, wie breit soll das sein. Das bedeutet, dass damit umzugehen natürlich insgesamt ein Stückchen anspruchsvoller ist, muss man genauer wissen, was man tut. Das ist aber sozusagen ein präziseres Instrument insgesamt auch ist, um den Klang zu beeinflussen. Ja, jetzt kommen wir natürlich wieder in den Bereich rein, wo es hier für den normalen Informatiker ein bisschen am Ende des Wissens ist. Wir sind ja jetzt irgendwo mitten in der Toningenieurtechnik drin. Aber es gibt interessante Bücher dazu, kann man auch einiges dazu lesen. Ich habe ja zwei angegeben, das eine ist das Ovsinsky-Buch und das andere ist das von dem Bob Katz. Also ich habe jetzt mal einfach Faustregeln noch mal rausgenommen, wofür die Toningenieure laut Aussage aus diesem Lehrbuch, ich bin kein Toningenieur, Equalizing wirklich benutzen. Insbesondere um ein einzelnes Instrument wirklich auszuwählen und das klarer zu machen, das hervorzuheben, um generell den ganzen Mix zu sozusagen stärker strahlen zu lassen, was natürlich sozusagen Verschönerung des Klangs ist und was, denke ich, auch für die Transparenz einfach des gesamtmusikalischen Eindrucks sehr einleuchtend ist, dass ich sage, wenn ich verschiedene Instrumente habe oder verschiedene Instrumentgruppen, dann arbeiten die in einem bestimmten Frequenzbereich und ich kann sozusagen die sauber voneinander trennen. Ich kann also zum Beispiel den Bereich zwischen den Instrumenten dämpfen und den einzelnen Bereich, den jeweils die Instrumentengruppen haben, anheben, um sozusagen die klarer voneinander trennen zu können. Und dann hat jedes Instrument seinen Bereich, in dem es dominiert. Und dann wird der Gesamtklang ein bisschen sozusagen übersichtlicher. Ja, da stehen ein paar Faustregeln. Also, wo man auch so ein bisschen sieht, in welchem Bereich da gearbeitet wird. Also, ich will es ja gar nicht durchgehen. If it sounds muddy, dann bei 250 Hertz dämpfen. If it sounds honky, bei 500 Hertz. Grundregel ist vielleicht interessant, wenn man Dinge verschönern will, ist so eine Faustregel, dann dämpfen. Wenn man Dinge voneinander abheben will, dann eher verstärken. Und eine ganz einfache Regel ist, wenn es bei der Aufnahme irgendwie was schon gar nicht da ist, dann kann ich natürlich so viel verstärken, wie ich will. Das kriege ich nicht mehr rein. Also was ich damit bloß zeigen will, dass ich diese Regeln da mal so wiedergebe, ist, das ist eine eigene Wissenschaft, nicht wirklich, es ist eigentlich eher eine Kunst oder ein Handwerk, mit diesen Geräten dann vernünftig umzugehen. Wenn man sich jetzt den Gesamtproduktionsprozess anschaut, also ich habe ein Buch auch, glaube ich, und in Quellen, Bob Katz, Mastering Audio, wobei es da also nicht um die Meisterschaft geht, sondern um das Mastern, um das Produzieren des der Masterkopie, von der dann die CD zum Beispiel gepresst wird. Und da ist die Frage, was ist sozusagen der Weg, was hier dargestellt wird, der Weg von der Aufnahme über das Tonstudio bis hin zu dem, was dann tatsächlich sozusagen bloß noch umkodiert wird und auf der CD verbreitet oder dann irgendwie halt letztlich in iTunes landet oder so. Also das geht da mal an mit der Konzeption. Das ist weit außerhalb unseres Bereichs Künstler, Produzenten. Das A&R steht für Artists and Repertoire. Das ist also die, so ungefähr Deutschland sucht den Superstar, ne? Also wo die ganzen Bewerbungen zum Beispiel gesichtet werden, Künstler ausgewählt werden, Ähnliches. Dann sind wir im Aufnahmebereich. Da spielt der Tontechniker tatsächlich schon mit rein. Natürlich der oder die Künstler. Und der Produzent ist in der Regel dabei und beeinflusst das Ganze auch, was zum Beispiel für ein Arrangement genommen wird und so weiter. Und je weiter wir jetzt uns nach hinten bewegen, umso mehr wird es technisch. Also bei dem Mixdown, da brauchen wir jetzt gar keinen Künstler mehr. Das ist der Tontechniker. Und was passiert ist, dass sie hier bei der Aufnahme noch möglicherweise ganz viele Mikrofone haben, ganz viele Tracks aufnehmen, die sie alle parallel haben. Und das wird reduziert auf im Minimalfall zwei Tracks für eine Stereoaufnahme oder eben bei Raumklang noch ein paar mehr. Oder es sind auch möglicherweise noch mehr Tracks da, die behalten werden, bis dann letztlich die endgültige Abmischung gemacht wird. Das Pre-Mastering ist dann sozusagen eigentlich bloß der Vorschritt zum Mastering. Es wird zusammen mit dem Produzenten wird dann die Endfassung sozusagen produziert, geht noch durch eine Qualitätssicherung und geht dann zum Beispiel in die Audio-CD-Produktion. Das heißt, das Entscheidende ist hier eigentlich in diesem Mixdown und dann eben die Filterung passiert hier in dem Pre-Mastering. Das sind also die zwei Schritte, in denen wirklich alle diese Geräte angewendet werden, um aus einer Aufnahme, die Künstler im Studio gemacht haben, die jetzt rein akustisch oft vorliegt, bei manchen elektronischen Geräten vielleicht auch direkt elektronisch abgenommen wird, aber im Wesentlichen doch akustisch, denken Sie an einen Sänger, eben hin zu einem Master, der in die Produktion geht. Und wie gesagt, hier kann man jetzt das alles machen, da kann man die Instrumente verstärken, da kann man die Kompression verändern, da kann man die einzelnen Kanäle relativ zueinander verändern. Und da passiert in letzter Zeit einiges. Also ich habe da ein eigenes Kapitelchen jetzt eingeschoben, weil ich es einfach sehr interessant finde, wenn man sich überlegt, was mit Digitaltechnik und der Verbesserung unserer Elektronik eigentlich jetzt passiert. Also ich fange mal in der Mitte an hier. Durch Digitaltechnik haben wir hochwertige Wiedergabemöglichkeiten eigentlich. Wenn Sie an die CD denken oder es gibt inzwischen ja noch wesentlich aufwendigere Möglichkeiten, DVD-Audio oder so, da haben Sie ein sehr, sehr hochwertiges Audio, wo Sie prinzipiell auch einen riesig großen Dynamikbereich zur Verfügung haben. Das heißt, die Möglichkeit von ganz leisen zu ganz hohen Passagen, das alles wiederzugeben. Jetzt haben wir aber das Problem, dass Menschen damit eigentlich gar nicht so richtig umgehen können oder es nicht gewöhnt sind. Also psychoakustisch ist es so, dass wir zunächst mal eine Audiodarbietung, die sonst gleich ist, aber die lauter wirkt, dass wir die zunächst mal als besser und interessanter empfinden, was sich aber ändert. Also zunächst mal, aber spontan ist es so, dass man die interessant findet. Und was noch gemeiner ist, das ist jetzt eine Sache, die ich aus der Literatur habe, weil ich nicht wirklich weiß, ob das belegbar ist, also nicht aus einer richtig wissenschaftlichen Literatur, das wird in dem Rolling Stone Magazin zitiert, schon ein Psychologe, der das sagt, dass die Lautstärke psychoakustisch mit geringem Dynamikumfang assoziiert ist. Also so, wenn ich jetzt was sehr Lautes höre, wenn jetzt ein Flugzeug neben mir startet oder so, dann bleibt unserem ganzen Gehörwahrnehmungsapparat nichts anderes übrig, als sozusagen zu komprimieren, als die hohen Lautstärken abzudämpfen und die niedrigen anzuheben, dass man einerseits noch irgendwas anderes vielleicht noch nebenher hört, was wichtig ist, und dass man andererseits irgendwie nicht zu sehr überwältigt ist von dem ganz großen Lärm daneben. Das heißt, geringer Dynamikumfang, geringe Pegelunterschiede sind assoziiert für unser Wahrnehmungssystem mit laut. Ja, und gleichzeitig ist es so, dass alles, was laut ist, ist gut, so denkt man auch zunächst mal, oder interessant. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt Audioaufnahmen so gestalten will, dass jemand, der einfach bloß mal schnell vorbei hört, zum Beispiel im Radiosender, das mal reinhört, dass der begeistert ist und sagt, toller Klang, dann muss ich nicht wirklich einen guten, naturgetreuen Klang machen, sondern muss was ganz anderes machen. Ich muss den Klang zusammenstauchen sozusagen. Ich muss dafür sorgen, dass der Dynamikbereich klein ist und dass der Pegel hoch ist. Also es muss sozusagen laut sein und geringe Unterschiede zwischen dem Light und den niedrigpegeligen und hochpegeligen Stellen. Das ist das, was passiert. Also was wir jetzt heutzutage haben, ist, dass digitale Aufnahmen, obwohl wir diese super Technik haben, eher übersteuert werden. Also in modernen Pop-Alben wird tatsächlich übersteuert bis zur Verzerrung hin. Das scheint auch niemand zu stören. Und die Kompression wird ganz massiv angewendet. Also da gibt es einen sehr interessanten Artikel im Rolling Stone Magazine, ist auch im Web zu finden. Da heißt The Death of High Fidelity, wo das sehr ausführlich auseinandergenommen wird. Man kann auch in Wikipedia unter Loudness War schauen, dann findet man da auch interessante Sachen. Also diese Animation, die da läuft, finde ich eigentlich beeindruckend. Nochmal, wenn wir über Kompression hier reden, ist nicht die Bit-Kompression gemeint, dass wir weniger Speicherplatz haben, sondern es geht um Kompression im Sinn von Dynamikkompression. Also niedrige Pegel anheben, hohe Pegel absenken, sich oder vor allem die niedrigen Pegel anheben in dem Fall. Ich schalte es nochmal, weil die nicht von vorne wieder läuft. Ich schalte nochmal zurück, damit man die Animation sieht, was da oben ist. Das ist eine Aufnahme von den Beatles, Something, aus verschiedenen Jahren, von 83, 87, 93 bis 2000. Und das ist jeweils die aktuelle, damals aktuelle Neuausgabe auf Schallplatte bzw. CD. Und was Sie gesehen haben, ganz deutlich, ist, dass sozusagen das immer stärker sich zu einem breiten Band entwickelt, wo die Spitzen sozusagen nur noch irgendwie am äußersten Rand dieses Bandes schwanken. Was heißt, es ist ein hoher Pegel und die Schwankungen sind vergleichsweise gering. Das ist so, dass immer wenn alte Aufnahmen neu rausgebracht werden, kann man es an dem Beispiel gut belegen, ich habe gleich noch eins, die Dynamik eben sehr oft reduziert wird. Das ist auch sinnvoll im gewissen Bereich. Also zum Beispiel fürs Autoradio ist das eine ganz tolle Sache oder Musik, die am Arbeitsplatz nebenher läuft. Da soll die Musik ja nicht untergehen im Hintergrundgeräusch, da will man sie dann entsprechend hoch sozusagen auf einem bestimmten Pegel haben, dass sie über dem Hintergrundgeräusch ist und will dann nicht den Effekt haben, das kennen Sie ja vielleicht auch, da machen Sie Ihre eigene Kompression, dass es mal so leise ist, dass man hingehen muss und wieder laut drehen und dann ist es wieder so laut, dass man wieder runterdreht. Das ist genau Dynamikkompression, was man dann von Hand macht. Das ist genau das, was der Sender sozusagen vorweg dann tut. Also das macht schon guten Sinn. Das Ergebnis ist, also dass das Musik ist, die eine hohe Aufmerksamkeit auf sich lenkt, die auch auf ganz schlechten Geräten vernünftig klingt, aber eben Teile der Musik wirklich verloren sind. Also ich habe noch ein Beispiel, weil ich das so faszinierend finde, weil es ist alles noch gar nicht so lange her. Ne? Das ist One of Us von ABBA 1981 und die Remastered-Version 2005. Also man sieht wirklich, dass die Toningenieure einfach massiv eingreifen und die Dynamik eben kaputt machen. Ja? Also wenn Sie sehen, diese langen Nadeln sozusagen, die da rausgehen, das ist ja die Dynamik und die sind hier schon ganz schön kurz geworden. Und das Wichtigste ist ein großer Pegel. Kann man auch belegen hier, der schöne Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vor einem guten Jahr, heißt, was nicht knallt, hat keine Chance. Ich habe eine Kopie davon dabei. Ist das auch noch mal schön zusammengestellt. Ja, also verschiedene Pop-Alben, das betrifft natürlich nur Popmusik. In der Klassik ist das, macht man es Gott sei Dank nicht. Weil Popmusik, also 87, 15 Dezibel Dynamikumfang, 95, 8 Dezibel, 97, 4 Dezibel, also der Unterschied zwischen laut und leise. Und die sagen, moderne Musik, also zitiert werden da die Arctic Monkeys zum Beispiel, kann man praktisch als dynamikfrei bezeichnen. Da gibt es kaum mehr Unterschiede. Ich habe auch zwei Beispiele dabei, bloß ganz, ganz kurz. Hoffen wir, dass es nicht zu laut ist. Muss ja laut sein. Das ist alles auf dem gleichen Lautstärkepegel. Müsste aber auch aus sein. Also egal, ob da einer singt oder was auch immer, es ist alles auf dem gleichen Pegel. Also die sind, ist auch jetzt nicht meine Weisheit, aus diesen Quellen auch, die Red Hot Chili Peppers können, also auch zu denen, die extrem stark dynamikfrei arbeiten. Aber es gibt auch neue Aufnahmen. Also das ist jetzt ein Positivbeispiel, das da auch in dem Artikel genannt wird. Dachte man es auch mal anhören. Also ob das jemand kennt, Norah Jones. Ja, das sind beides aktuelle Aufnahmen und ich denke, man hört schon ein bisschen. Das ist natürlich ein ganz anderer Musikstil, ist schon klar. Also es geht nicht verloren. Es gibt Künstler, die auch jetzt noch mit hohem Dynamikumfang ihre Platten rausbringen. Die Norah Jones wird da eben als Positivbeispiel immer sehr gelobt. Aber die generelle Tendenz ist, Dynamik verschwindet. Ja, gut. Übrigens vielleicht noch eine Sache, bevor ich jetzt in den Raumklang einsteige, um mal das nicht nur so negativ aufhören zu lassen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, dass das besser wird. Gerade durch digitale Technik, durch die besseren Speichermedien ist nicht auszuschließen, dass wir in ein paar Jahren CDs haben werden. Man sieht es jetzt schon manchmal bei iTunes oder so, wo ich es mal raussuchen kann, wo ich sagen kann, ich will die Originalaufnahme oder ich will eine stark komprimierte Aufnahme. Weil manchmal für Radio oder so ist es ja vielleicht wirklich besser. Und da kann sich vielleicht sogar auch eine gewisse Chance noch für Vermarktung daraus entwickeln, dass man sozusagen mehrere Versionen der gleichen Musik hat. Aber das wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ein Thema habe ich noch, damit wir den ganzen analogen Bereich noch abschließen. Raumklang war ein bisschen beim Kino schon angeklungen, aber jetzt ist eben der reine Audio-Raumklang, dass man die verschiedenen Systeme noch mal kennt. Also der einfachste Raumklang ist Stereo. Da sagt man meistens heutzutage nicht mehr irgendwas Besonderes dazu, das setzt man voraus. Mono ist natürlich die einfachste Version, haben wir keinen Raumeffekt. Und alles, was mehr als zwei Kanäle hat, nennt sich dann Surround Sound und heutzutage meistens Raumklang auf Deutsch, wobei Raumklang früher eigentlich für andere Dinge benutzt wurde, aber inzwischen ist das relativ weit verbreitet. Ja, was sind so die klassischen Verfahren? Das eine ist, dass ich einen Raumklang produzieren kann, wenn ich nur die zwei Stereokanäle habe und den daraus rekonstruieren kann, einen Raumklang. Das heißt, ich habe im Prinzip einen Links- und Rechtskanal und habe in die beiden Stereokanäle reinkodiert. Das kriege ich im Prinzip dann durch Bilden der Summe und der Differenz der beiden Kanäle, kriege ich ein weiteres Signal, zwei weitere Signale. Kriege ich ein Signal für eine Centerbox, die kann ich vorne in der Mitte platzieren. Das ist insbesondere interessant, wenn ich Ton zum Fernsehen zum Beispiel habe. Und kriege noch ein Surround-Signal und die klassische Anordnung wäre, dass man eben das Surround-Signal zweimal von hinten hat und die Centerbox genau von vorne in der Mitte natürlich. Das wäre also zum Beispiel Dolby Surround, wäre da ein Beispiel dafür. Das am meisten verbreitete heutzutage bei Raumklang, das wir an manchen Stellen haben, drüben im Seminarraum der Amalienstraße, in dem großen zum Beispiel, ist ein Sechskanalsystem, glaube ich, eingebaut. Das ist 5.1, sechs Kanäle. Das heißt, Sie haben die klassischen Stereokanäle, die Centerbox und haben jetzt den Surround-Kanal nochmal getrennt in den Surround von links und rechts, das heißt, Sie haben also richtige Quadrophonie, vorne rechts, hinten links, hinten rechts und dazu noch die Center-Information und einen Subwoofer für die tiefen Töne. Also Subwoofer ist das Element, das Sie an einer beliebigen Stelle im Raum eigentlich platzieren können, weil der nur die ganz tiefen Töne wiedergibt, die wir sowieso nicht orten können. Also ob der jetzt da steht oder dort, ist völlig egal. Das ist so das häufigste, die 5.1, also Sechskanal-Raumklangtechnik. Man kann noch weitergehen, was zunehmend versucht wird zu vermarkten, werden 7- und 8-Kanalsysteme. Das 7-Kanal, die unterscheiden sich eigentlich, wenn man genau hinschaut, bloß in dem sozusagen rückwärtigen Bereich. Also 7-Kanal hat hier 3 und 8-Kanal hat hier 4. Im vorderen Bereich bleiben die gleich, das heißt, sie haben immer Center und links und rechts, also die klassischen Stereokanäle und den Subwoofer haben sie auch immer. Und bei dem 7-Kanal-System haben Sie eben jetzt, da wo Sie vorher bloß Surround für links hinten, rechts hinten hatten, haben Sie jetzt noch hinten auch ein Center, das heißt also irgendwie Center Back, CB. Und um das Ganze sozusagen, wie man sieht, so richtig schön symmetrisch zu einem Sternchen zu machen, kann man das natürlich noch weiter auseinanderziehen, indem man statt dem Center Back eben wieder zwei nimmt und dann wirklich genau die links und rechts im 90-Grad-Winkel angeordneten Kanäle nochmal rausnimmt. Das heißt, da haben Sie jetzt vorne die klassische Stereo-Anordnung, links, rechts, Center und Subwoofer und dann haben Sie Center Left, Center Right, wirklich genau 90 Grad links und rechts und dann haben Sie noch ein Left Back und ein Right Back sozusagen links und rechts hinten noch jeweils zusätzlichen Surround-Kanal. Ob das wirklich tatsächlich so viel mehr bringt, ist so eine Frage. Für Musik ist es tatsächlich nicht wirklich interessant. Also hochwertige Musikanlagen kommen nach wie vor ganz gut mit zwei Kanälen aus. Es ist so eine Diskussion, ob im Hi-Fi-Bereich Raumklang wirklich was bringt. Sinnvoll ist es natürlich vor allem, deswegen auch immer der Fan der Fernseher, für die Kinowiedergabe bzw. das berühmte Heimkino, wenn Sie dann natürlich irgendwelche Reiterhorden vorbeitrappeln haben, dann können Sie das natürlich ganz gut verwenden. Okay, mit der analogen Audiotechnik habe ich es an der Stelle. Nächste Vorlesung, wie gesagt, digitale Audiotechnik wird ungefähr bloß die Hälfte der Vorlesung in Anspruch nehmen und dann doch noch ein kleiner Teil, weil da eben Audio-Nachbearbeitung, digitale Filter eben eine Rolle spielen und dann eben eine kleine Einführung, wie ich eben solche digitalen Filter dann auch selber realisieren kann. Ja, danke schön für heute.